Hallo und willkommen zu dieser Sonderfolge vom Rumtreiber. Es ist die Nummer 27 und heute haben es der liebe Daniel von der Krümelschublade und der liebe Gérard von Gérards Welt mal wieder geschafft, dass wir uns zum Stammtisch getroffen haben. Viel zu lange ist es her, dass wir nichts haben von uns hören lassen und es war unheimlich schön, die beiden mal wieder zu hören. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lauschen dieser kurzen Episode und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag und bis demnächst. Liebe Grüße, der Chris.
Ja, ich habe ja hier bei dir, Chris, in deiner letzten Folge hier von vor ein, zwei Tagen sowas rum gehört, hier bei euch mit den Linien, das scheint ja jetzt auch gerade irgendwie so ein
spannendes... Das ist nervenzerrende Sache eigentlich für viele Firmen, für viele Angestellte, weil viele eigentlich nicht mehr wissen, ob sie denn noch arbeitstätig sind oder nicht. Also ich berichte jetzt einfach auch mal live davon, weil das, was ich jetzt berichten kann, weiß ich alles so, wo ich bei der 95er-Schulung war. Also öffentliches Getratsche, ob es jetzt nun stimmt oder nicht, lasse ich mal in Anführungszeichen dastehen. Ich lasse jetzt mal nicht einfließen, was mein Chef mir persönlich gesagt hat, weil ich nicht weiß, wie sehr das in die Öffentlichkeit gehen darf. Aber es ist halt so, aufgrund der EU-Vergaberechte mussten wir jetzt endgültig die Linien europaweit ausschreiben. Mhm. Und hat demzufolge, dass bloß noch drei Firmen im Land Linien bekommen.
Okay. Oh.
Und das trifft dann halt auch Firmen, die leer ausgehen, die weit über 100 Fahrzeuge haben. Also nur so kleine Firmen wie uns mit 6 Bussen. Auch richtig große Firmen. Und die wollen sich das natürlich nicht gefallen lassen. Und die klagen. Und das tun sie jetzt schon seit über einem Jahr. Und so wird sporadisch die Linie immer um ein halbes Jahr verlängert. Was zur Folge hat halt, dass ja, die Busse mehr oder weniger anfangen auseinanderzufallen. Und du keine gebrauchten Busse mehr kriegst, die halbwegs vernünftig sind. Ja. Von daher gucken wir mal, wie es so weitergeht. Ist halt mit der Urlaubsplanung auch spannend. Ich habe zwar meinen Urlaub genehmigt bekommen fürs ganze Jahr, aber es kann halt passieren, dass ich dann auch wieder keinen Urlaub habe. Weil wir zu viel Arbeit bekommen oder ich ganz viel Urlaub habe, weil wir gar keine Arbeit mehr haben. Also schauen wir mal.
Aber was macht das für einen Sinn, das europaweit auszuschreiben? Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass jetzt einer aus Berlin kommt und sagt, ey, ich mach das günstiger und fahre in Luxemburg die Linie oder wie?
Naja, du hast es hier
rein
schon.
Theoretisch.
Du hast es wohl schon in Rheinland-Pfalz, glaube ich, war es gewesen, dass russische Unternehmen gefahren sind oder polnische, wo der Fahrer weder Deutsch noch sonst was konnte, die Linie auch nicht kannte. Aber es war halt die günstigste Firma.
Ich meine, es sieht doch diesen bundesweit inzwischen operierenden Schülerbeförderer mit diesen roten Ford Transit, die in ganz Deutschland mit Mainzer Nummer rumstehen.
Mhm. Oder was du im Berliner Raum hast, eine große Hamburger Firma, die damals in der Firma, wo ich gearbeitet habe, uns den Schülerverkehr abgeluchst haben, schicken halt dann einmal im Jahr frische Busse nach Berlin. Am Wochenende fahren die Fahrer dann wieder mit den Öffentlichen nach Hause und die Busse bleiben da stehen. Ja, also hier hast du auch schon bei Firmen in Rheinland-Pfalz, das weiß ich, dass Schilder angefertigt wurden, dass der Fahrer nur noch Polnisch spricht.
Ja, gut. Sorry.
Ja, es ist traurig, weil es hängen auch Luxemburger Firmen mit drin in diesem Unternehmen.
Wie ist denn das? Ich meine, ihr habt ja jetzt aus Angestellten-Sicht ein höheres Einkommen als beispielsweise die alle anderen Länder.
Also wenn ich jetzt mal mein Verdienst mit Berlin vergleiche, ist teilweise das Dreifache, ja.
Aber wie ist denn das, wenn man jetzt die Kosten für den Arbeitgeber betrachtet? Ich meine, bei uns kommen ja da nochmal alles, was wir ja an Arbeitnehmer Sozialversicherungsanteilen bezahlen, kommt ja praktisch eine gleiche Höhe für den Arbeitgeber nochmal oben drauf.
Das ist ja gleich.
Okay, also ihr seid auch für den Arbeitgeber quasi im gleichen Verhältnis teurer als jetzt ein Deutscher. Okay.
Und die Nebenabgaben, die sind echt gestiegen. Also wenn ich so vergleiche, wo ich 2005 hier angefangen habe, bis jetzt, ja, die haben sich verdoppelt.
Also aus deutscher Sicht, ihr müsst ja inzwischen sogar schon den Sprit bezahlen inzwischen, ne?
Oh ja, das ist ach, nicht wie, ey. Das macht langsam auch keinen Spaß mehr.
Da bin ich froh, dass ich das nicht bezahlen muss. Obwohl ich es mittlerweile muss. Ich habe Chef letzte Woche so, Chef, ich krieg mein Auto nicht mehr voll getankt. Warum? Er sagt, die Tankkarte hört ab 100 Euro auf. Ich so, wie die hört auf? Ja, die hört einfach auf. Habe ich noch nie gebraucht. Ich so, ja, ich fahre auch den großen Bus, sage ich, den T6. Der hat ein bisschen mehr Liter wie dein kleiner Caddy. Sag ich, da kommst du vielleicht unter 100 Euro noch hin, aber ich nicht mehr.
Nee, das wird wahrlich schwer, ja.
Also Fakt ist, ich krieg meinen Bus nicht mehr vollgetankt.
Ich hatte neulich, glaube ich, die teuerste Tankung überhaupt, seit ich in der Firma bin. Ich meine, der Preis, der schwankt bei uns natürlich auch je nach Tageszeit. Bei uns liegt Diesel momentan zwischen im günstigsten Fall 1,58 und im schlimmsten Fall über 1,70.
Ja,
das kann sich innerhalb von ein, zwei Tagen ändern. Und jetzt war ich neulich mit dem großen Bus, mit dem ganz großen Bus tatsächlich mal zufällig in Offenburg, wo sich die große Tankstelle befindet, die sowohl Diesel als auch AdBlue verkauft. Und es hieß, wenn du eh schon dort bist, weil wir kommen ansonsten so selten dorthin, dann tank ihn bitte voll, weil beides ist ziemlich leer. Und ich habe dann also auch nochmal nachgefragt, so soll ich wirklich? Ich meine, ja, weil nochmal extra hinfahren, erstens haben wir die Zeit gar nicht dazu und zweitens kostet ja auch wieder was. Dann habe ich einfach mal so knapp 300 Liter. Das muss von einem Diesel-Sommelier Jahrgangssorten rein. Also ansonsten, also 1,75,9.
Boah.
Ja.
Das ist schon.
Heidewitzka.
Ist schon Geld, ne?
Boah. Also hier liegst du auch so. Unter 1,60 habe ich die letzten Monate gar nicht mehr getankt hier. Und wir haben schon. Ich habe halt zwei Tankkarten. Einmal für die große Shell-Tankstellen, weil die sind halt deutschlandweit, egal wo du fährst, halt findest du immer eine. Aber da fahre ich halt sehr, sehr selten an, weil die sind ja schon brachial teuer teilweise. Und dann haben wir hier so eine kleine freie Tankstelle, aber selbst die unter 1,60 komme ich die letzten Monate nicht mehr weg. Ich glaube, das teuerste, was ich bisher getankt habe, waren 1,72, glaube ich mal. Aber was nützt dir das, ne? Wenn du tanken musst, musst du tanken.
Also ich ganz ehrlich, ich bin damals überrascht gewesen, dass mein ehemaliger Chef mich eigentlich nicht irgendwo so in den Flur gehangen hat vor Freude bei der Spritrechnung, weil ich dachte mir, hey, du bist gerade in Leipzig, hast 2 Stunden Zeit, tank den Reisebus mal voll, dann schaffst du die restliche Tour durch Deutschland noch mit den Leuten die 3 Tage. Und ja, siegessicher wie ich bin, Pistole gegriffen, eingehangen und hab dann angefangen, die Frontscheibe zu putzen und dachte mir, guck mal so auf den Zwischenstand, als ich fertig war und dachte mir nur so, hast du jetzt irgendwo einen versteckten Zusatztank aktiviert oder warum ist die Rechnung so enorm teuer? Dann stellte ich fest, nein, ich habe die einzigste Säule mit dem V-Power Diesel erwischt und habe dann halt einfach mal ein paar 100 Liter V-Power reingetankt.
Yeah.
Der Bus fuhr danach aber auch 120, ne?
Keine Ahnung, ist ja abgeriegelt bei 100. Aber ja, also wir hatten mal eine Firma gehabt, der wurde in Frankreich aufgebrochen. Da haben sie sämtliche Instrumente geklaut. Und bei der Überführung dann in die, musste zurück nach Holland, Fabrik, weil da alles komplett ersetzt werden musste. Da gab es dann nur so die Zwischenfrage von dem Fahrer, der mit dem Lieferwagen hinterhergefahren ist, um den Fahrer wieder nach Hause zu bringen, ob er dann mal ein bisschen langsamer machen könnte. Meint er, würde er ja, wenn er irgendwelche Instrumente hätte, um festzustellen, wie schnell er fährt. Meint er, naja, also meine Nadel zeigt 160, schneller fährt der Lieferwagen hier nicht mehr und ich sehe dich langsam nicht mehr.
Nett. Naja,
wenn du überlegst, also dass du bei 100 denn knapp 1000 Touren hast und hast ja noch bis zum Spektrum im 12. Gang bis 2500, bis irgendwann mal der Begrenzer greift, da geht noch ein bisschen was.
Boah, mei. Das ist die sogenannte zufällige Höchstgeschwindigkeit.
Genau.
Wenn wir hier die ganze Zeit eigentlich schon im Thema sind, wollen wir eigentlich mal so Hallo sagen.
Denn hallo. Genau, hallo also zum Stammtisch.
Genau, zum Beispiel Folge 29 der Krümelschublade und sicherlich auch noch auf anderen Kanälen.
Richtig.
Episode Nummer ist mir gerade nicht bekannt.
27, ich bin bei 27.
Ich glaube 82, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Die Zusatzzahl ist 34.
Bingo!
Sehr schön. Ziffer 95, da habe ich jetzt am eigenen Leib die Neuerung mitbekommen. Seit Mai gibt es in Deutschland das nicht mehr als Eintrag in den Führerschein, sondern auf einem Extrakärtchen, das dem Führerschein optisch sehr, sehr ähnlich sieht und das mit einem Wort überschrieben ist. Da möchte man doch mal wieder Scrabble spielen. Fahrerqualifizierungsnachweis in einem Wort.
Mein Gott.
Ich habe auch erst am Anfang gedacht, so ja, warum nicht so wie früher? Es hat tatsächlich einen praktischen Grund, den ich dann eingesehen habe, als er mir erklärt wurde. Gerade auch für uns grenznahe Menschen. Also wir sind ja auch nah an Frankreich und haben unter anderem eine elsässische Busfahrerin mit französischem Führerschein. Und die konnte faktisch in Deutschland die Fortbildungen nicht besuchen. Weil die Deutschen kannten nur die Variante, man trägt sie in den Führerschein ein. Jetzt können natürlich die deutschen Führerscheinstellen nicht in einem französischen Führerschein rumpinseln. Das sehen die Franzosen gar nicht gerne. Weil bei den Franzosen gab es nämlich auch schon dieses Nachweiskärtchen. Und die Franzosen haben die deutschen Nachweise aus irgendwelchen Gründen nicht anerkannt.
Das heißt, die EU, oder?
Mit den deutschen Fortbildungsnachweisen konntest du zwar in Frankreich vorsprechen, aber außer am Freundliches, da können wir nichts tun, hast du keine Antwort bekommen. Hat vermutlich auch überhaupt nichts damit zu tun, dass in Frankreich diese Fortbildungen deutlich teurer sind.
Ach nein.
Und dem Staat auch deutlich mehr Steuern dadurch bringen. Also Kati versicherte glaubhaft, also bei uns kosten die momentan so um die 110 Euro pro Fortbildungstag, also 550 insgesamt plus minus, je nachdem, wo du welche Fahrschule hingehst, aber so in dem Größenbereich. Und Kati meinte, bei ihrer letzten in Frankreich hätte sie um die 4.000 bezahlt für das Gleiche.
Boah. Ui, und ich dachte schon, wir wären preiswert.
Und das Problem ist jetzt damit halt gelöst, weil natürlich eine Zusatzkarte können die auch einer ausländischen Fahrerin in Deutschland ausstellen. Das ist nicht das Problem. Und von daher kann ich sogar das gut finden. Das Einzige, es kostet auch nicht mehr. Der Eintrag vorher war ja auch gebührenpflichtig. Also der Preis hat sich ziemlich gleich geblieben bei der Führerscheinstelle. Nur waren die wohl gerade ein bisschen überlastet in letzter Zeit. Das heißt auf den Webseiten, man soll seine Verlängerungen 6 Monate bis 6 Wochen vor Ablauf beantragen. Also das klingt für mich so, als ob man das in 6 Wochen auch noch hinkriegen könnte. Und bei mir lief ja alles ab. Führerscheinklasse, der Personenbeförderungsschein für Taxi und Mietwagen und eben diese Fortbildungsnachweise. Und ich habe, also Ablaufdatum vom Taxischein war 16. Januar. Genau, und der Rest lief erst am 24. ab und ich habe also dann am 20. Oktober habe ich meinen kompletten Satz Anträge und Unterlagen beim Rathaus in Kehl an der ordentlichen Stelle abgegeben und dann war erstmal Schweigen im Walde, still ruht der See. Mhm. Als ich im Dezember immer noch keine Gebührenrechnung bekommen habe, also Gebührenrechnungen sind ja immer so ein Lebenszeichen von Behörden, dachte ich mir, ich frage mal nach und das war so Anfang Dezember, habe dann mal gefragt, so von wegen, ob da noch was fehlt oder ob sie alles haben. Und dann haben sie gemeint, ja, also, wo haben sie das denn abgegeben? Ich gemeint, ja, im Rathaus in Kehl. Ja, und wann? Nur vor 5 Wochen. Ja, komisch, bei uns ist noch nichts da. Schön. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe dann in der Woche vor meinem Urlaub, ich hatte von 10. bis 16. Januar eine Woche Urlaub, in der Woche vor meinem Urlaub habe ich dann versucht, einen Online-Termin bei der Führerscheinstelle zu bekommen, um wenigstens meinen Taxischein, der wird ja vor Ort verlängert auf Papier, verlängern zu lassen, dass ich also wenigstens den gültig verlängert habe nach meinem Urlaub. Da hatten die aber keine Termine mehr. Also habe ich meinen Taxischein in einen Briefumschlag gesteckt mit einem Begleitschreiben dazu, so für wegen, bitte, bitte verlängert mir den, schickt den mir, ich zahle das Porto, ich zahle alles, aber ich bin jetzt nächste Woche nicht mehr da, wenn ihr noch freie Termine hättet und danach brauche ich das Ding wieder. Und also lange Rede, kurzer Sinn. In meinem Urlaub, Dienstag oder Mittwoch, hatte ich ein nettes Telefonat mit der Führerscheinstelle. Die haben mich angerufen und gemeint, ja, der Kartenführerschein ist jetzt auch da. Diese Ziffer 95-Karte kommt extra. Sie schicken das heute noch mit der Post raus. Ich so, okay, wunderbar, klingt gut. Jetzt weiß ich nicht, was die unter Post verstehen. Also vermutlich haben die so einen Stapel und wenn der von alleine in die Kinzig fällt, dann schwimmt das Zeug nach Kehl. Ich fuhr also eine Woche lang ohne gültigen Taxischein rum. Am Freitag, eine Woche nach meinem Urlaub, da kam dann mal mein Taxischein und mein Kartenführerschein. Also der kam dann gerade noch kurz vor Ablauf. Und was die Ziffer 95 angeht, so möchte ich mal sagen, war es doch sehr günstig, dass ich in der Woche vom 24. bis 29. erst am 29. wieder eine Busfahrt hatte, weil der kam dann erst am 28. oder am 27. oder so. Mit irgendeinem Privatdienst, Postdienstleister, der vermutlich in Privatbriefkästen einmal wöchentlich zustellt oder so, weil sich sonst nicht rentiert. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Wahnsinn. Es ist ein Träumchen. Die Gebühr war aber trotzdem sofort fällig. Also.
Ja, das ist ja also normal.
Sinnvoll. Das macht mir jetzt echt Angst. Ich muss dieses Jahr das erste Mal muss ich meinen Mietwagen, also meinen Beförderungsschein verlängern lassen.
Also ich war im Sommer dran gewesen.
Ja, gut, der Person.
Ich meine, das ist bei der Verlängerung ja auch, dass du wieder diesen, du hast im Endeffekt das gleiche durch, wie du das erste Mal gemacht hast, ne? Diese ärztliche Untersuchung. Und ja, ich hatte ja noch nie gemacht, keine Ahnung.
Nur halt keine Ortskundeprüfung.
Die brauchte ich ja eh nicht, weil bei uns ist ja nur rein Mietwagen, kein Taxi.
Ah, okay.
Ja. Deswegen konnte ich mir die sparen.
Also bei dir könnte es dadurch hingehen, schneller gehen, weil der wird ja bei der Führerscheinstelle, das ist ja ein gelbes Papier, genau. Und der wird ja bei der Führerscheinstelle vor Ort verlängert. Da muss die Bundesdruckerei ja nicht noch irgendwas schicken. Mhm. Deswegen denke ich mal, dass du da ein Verzögerungselement weg hast. Aber
ja. Ich muss mich aber darum kümmern. Leider ist der Arzt, wo ich meine Eignungsprüfung, wie willst du es nennen, absolvieren musste, der existiert leider nicht mehr. Jetzt muss ich mir erstmal eine andere Institution suchen, wo ich die machen kann.
Also ganz ehrlich, ich muss mich auch mal schlau machen, wie es jetzt hier mittlerweile läuft, weil bisher war es eigentlich so, dass du zu deinem Hausarzt gegangen bist und der hat dir bloß einen Schrieb gemacht, er ist fahrtauglich, fertig. Das war die ganze ärztliche Untersuchung.
Ehrlich?
Ja.
Krass.
Also im Gegensatz zu Berlin.
Ich muss so mit Reaktionstests und allem drum und dran.
Das kenne ich aus Deutschland, aber nö, hier ist es nicht so. Also war es bisher nicht so. Ich will nichts beschreien, weil.
Also das hat ja am längsten gedauert, wo ich den machen musste, weil du erstmal einen Termin, und da muss hier kein Hausarzt, da muss hier ein Amtsarzt sein oder Betriebsarzt, und da einen zu finden momentan ist hier in der Ecke relativ schwierig.
Ja, also bei uns war es auch so, wir hatten um die Sommerferien rum den Umstand, dass bei uns einige Fahrer sehr dringend einen Personenbeförderungsschein brauchten, weil die vorher Sachen gefahren haben, für die kein Personenbeförderungsschein zwingend notwendig war. Und der wurde dann auf einmal eben doch notwendig aus vertraglichen Gründen. Und da hat man also auch festgestellt, die Wartezeit bei diesen Doktores, die ist in Abhängigkeit ihres Preises umgekehrt lange. Also ich hatte noch Zeit. Ich habe dann im Mitte Juli habe ich angerufen bei einem mittelpreisigen Arzt und habe einen Termin bekommen am 19. Oktober. Also so knapp 3 Monate später. Wir hatten einen, bei dem war es richtig eilig, der konnte seine Terminwartezeit auf 3 Wochen reduzieren, zahlte dafür aber, man sagte ihm, es kostet 200 Euro, bis er dann dort gesagt hat, er braucht auch eine Quittung dafür, dann waren es auf einmal 238, dann kam die Mehrwertsteuer noch oben drauf. Und es gab auch Leute, die hatten also deutlich mehr Zeit noch als ich, die haben es noch früher geplant und die gingen halt irgendwie für, ich glaube, 100 Euro irgendwo im flachen Land zum Doc. Ich habe 150 bezahlt.
Ja, ich hatte auch 150, ja. Also insgesamt war ich auf 200, da kommt ja noch das Führungszeugnis dazu und dann erstmal der Wisch für das Straßenverkehrsamt, damit die da ihren Stempel draufdrücken und ja, das gelbe Papier geben. War auch ungefähr 200 Euro. Ich meine, früher war halt mein Hausarzt und ich hatte halt den Vorteil, dass der halt nur 5 Kilometer von mir weg war und ich sagte, hör, wenn der keine Zeit hat, ich komme auch gerne zweimal an den Tag. Ne, dann komme ich morgens halt zur Untersuchung, mach die Tests und komme ich von mir aus spät Nachmittag, wenn der Arzt da ist, nochmal wieder, damit er mich gesehen hat. Wenn er direkt im Umkreis liegt, ist das machbar. Also, aber leider existiert er nicht mehr.
Ich hatte, also wo ich in Berlin noch war, das gleiche Problem, dass der alte Arzt, wo ich war, dass der nicht mehr praktiziert hatte und wurde, denn ich glaube, ich hatte es schon in irgendeiner Folge mal erwähnt, von einem ehemaligen Arbeitskollegen an einen Arzt verwiesen, der sei ganz klasse und da geh mal hin. Hab dem mir einen Termin gemacht, den habe ich auch relativ schnell bekommen, also innerhalb von 3 Wochen. Als ich denn bei der Adresse eintraf, fragte ich mich nur, ob ich denn wirklich richtig sei, weil es war ein Einfamilienhaus. Als ich klingelte, machte mir eine Dame im Bademantel auf, begrüßte ich mich mit den Worten, oh, Sie sind ja wirklich pünktlich, na, wir sind noch beim Frühstücken, aber kommen Sie erst mal rein und gehen Sie schon mal nach oben. Ja, das war also...
Husten Sie schon mal.
Genau, so ungefähr, weil das Dachgeschoss war halt einfach nur ausgebaut, es war ein Raum mit einer Couch, einem Tisch und einem Stuhl. Wo ich mir dachte, okay, ja, dann kam er nach oben, meinte, ja, schönen guten Morgen, dann machen wir hier mal, füllen Sie mal bitte die Blätter aus für die ärztliche Diagnose. Meinte ich, naja, also eigentlich untersucht der Arzt, oder? Ja, wäre schon richtig, aber wer von uns beiden kennt mich denn besser? Ich mich selber oder er mich? Gut, ich habe dann selber halt meinen Diagnosebogen ausgefüllt. Und dann kam es zum Sehtest, worauf er mir ein paar farbliche Fotokopien auf den Tisch legte. Wo ich dann aber meinte, also so richtig sehen, weil viele Knifffalten hier auch drin sind, meinte er, oh, da haben Sie recht, also ich müsste mal langsam neue anfertigen. Aber hier haben Sie den Lösungsbogen. Haben Sie denn das Gleiche auf den Probebögen gesehen? Meinte ich, na ja, klar. Na, dann sind Sie ja astrein fahrtauglich.
Ich meine, bei dem Farbsehtest ist es ja eh nur wichtig, sagen zu können, 37 und 45, es sind doch eh immer die gleichen Zahlen.
Also ich hatte echt Zweifel, ob dieses ärztliche Gutachten anerkannt wurde von der Führerscheinstelle, aber zweifellos. Also,
Was ich bei uns immer so bemerkenswert finde, es ist halt für die Ärzte ja trotz allem auch ein guter Verdienst, weil sie ihre Gebühr quasi frei bestimmen können.
Ja.
Das heißt, man merkt, also ich wurde bis jetzt immer ordentlich untersucht, das schon, aber man merkte trotzdem, man möchte mich als zahlenden Kunden auch für das nächste Mal ungerne vergraulen. Und das merkt man an so Kleinigkeiten, also bei der letzten Reihe, den Öffnungen oder so, also da wird einem im Notfall immer so ein bisschen mitgeholfen, wenn das Einschätzen der korrekten Lage der Öffnung also nicht mehr ganz den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Das andere ist auch, ich meine, bei uns in der Gegend ist es eine hohe Dichte von Wein-, Bier- und Schnapserzeugenden Betrieben und vermutlich ist als daher im Badischen auch der Alkoholismus im Alltag etwas verbreiteter. Deswegen ist also die Untersuchung auf sämtlichen Drogenkonsum, egal ob illegal oder legal, bei jedem Arzt, bei dem ich bisher war, so gestaltet gewesen, dass ich gefragt wurde, schätzen Sie Ihren Alkoholkonsum als normal ein?
Ja, das kenne ich.
Ja, das würde ich aber auch tun, wenn ich mir jeden Tag 2 Liter Rotwein in den Kopf schrauben würde. Das würde mir ja dann auch normal vorkommen. Ja, aber das tun Sie ja nicht, oder? Nein, das war nur ein Beispiel.
Nein,
okay,
sind 3. Zack,
und genau. Und 2, also reden wir jetzt vom Frühstück oder vom ganzen Tag? Ne?
Piccolo?
Das ist also so immer dieser ganze Abteil Drogenkonsum im weiteren Sinne bei jedem dieser Ärzte bis jetzt gewesen.
Sehr schön.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ob ich dazu befragt worden bin, wenn ich ehrlich bin.
Aber ich muss auch gestehen, nach dieser dubiosen Untersuchung habe ich selber nochmal einen Termin bei meiner Hausärztin gemacht und habe mich da nochmal durchchecken lassen. Also,
ja. Was ich auch immer so großartig finde, also viele Praxen, die ich bis jetzt besucht habe, die haben also wirklich das modernste Gerät, was die Augenuntersuchung angeht. Also hier diesen Multi-Sehtest-Computer, der irgendwie Öffnungen und Farbsichtigkeit und Dämmerungssehen und was weiß ich alles kann. Und dann diese Halbkugel, in die man reinguckt für die Sehfeldvermessung, die inzwischen auch lasergesteuert. Am Anfang war das ja einfach, da wurde dieser Lichtpunkt mit einer Mechanik gesteuert. Das heißt, du hast halt immer dann auf den Knopf gedrückt, wenn es angefangen hat zu sirren. Vermutlich wurden damit dann auch gleichzeitig die Ohren gemessen. Und also da fahren die ja wirklich Gerätschaften auf. Also vielleicht können sie die besonders gut abrechnen und vielleicht kosten die gar nicht so viel im Einkauf. Und dann hast du so die Erwartung, Mensch, da bin ich ja mal gespannt, mit was für futuristischem Gerät die Hörfähigkeit überprüft wird. So, im besten Falle ist es, stellen Sie sich ans Fenster, gucken raus, ich stelle mich an die andere Seite vom Raum und flüstere Vornamen, die wiederholen Sie bitte. Im noch fauleren Falle redet der Arzt einfach während des gesamten Anamnesegesprächs etwas leiser mit einem und wenn man nicht ständig zurückfragt, dann war das die Ohrenuntersuchung.
Klasse. Ach, ich freue mich schon wieder auf meine arbeitsärztliche Untersuchung, die steht nächstes Jahr an.
Inwiefern unterscheidet die sich?
dass du ganz stark manchmal auf die Laune des Arztes oder der Ärztin angewiesen bist. Wenn die der Meinung ist, sie würde irgendwas jetzt finden, was ihr nicht gefällt, na, dann schreibt sie dich erstmal arbeitsuntauglich. Und dann rennst du von einem Facharzt zum anderen und lässt dir bestätigen, dass sie nicht recht hätte. Also eigentlich ist es irgendwie so eine Gelddruckmaschine. Du dann mit einem Stapel Attesten wieder bei der Ärztin sitzt und die dann nur sagt, okay, dann habe ich mich wohl getäuscht, wenn meine Kollegen recht haben. Ja.
Bekommen die dann wie Provisionen von den anderen Fachärzten?
Dass ich vermute es beinahe mal. Also. Aber vielleicht sollte ich bis dahin meine Waage wieder in einen zweistelligen Bereich bringen. Das stimmt die denn immer schon ganz milde.
Da habe ich neulich einen sehr lebenspraktischen Tipp auf Twitter gelesen. Solange die Waage unter meinen Füßen steht, habe ich Untergewicht. Punkt.
Schön. Ja, kommt man bei denen bloß nicht mehr durch.
Na gut.
Wahrscheinlich muss ich da zum ersten Mal wirklich beim Lesetest meine Brille aufsetzen lassen. Ich meine, so kam ich ja schon zu meiner Lesebrille, weil ich konnte die Ärzte auf partout nicht überreden, den Zettel zu nehmen, um ein bisschen weiter in Richtung Wand zu rutschen. Meine Arme waren halt einfach von Geburt an schon viel zu kurz.
Entschuldigen Sie, warten Sie, ich lese Ihnen das gerne vor. Lassen Sie mich nur mal meinen Selfie-Stick rausholen.
Genau. Einziger Kommentar war gewesen, tut mir leid, Ferne haben wir schon kontrolliert, das passt. Ich so, ja, aber wenn ich mit dem Bus so nah an die Verkehrsschilder ranfahren, wie Sie es gerade von mir erwarten, dann wird's teuer für meinen Chef.
Das hatte ich ja jetzt im Urlaub auch gemerkt. Also ich habe ja wahlweise Brille oder Kontaktlinsen, je nach persönlicher Stimmung, um längere kleingedruckte Sachen lesen zu können. Aber fürs Autofahren oder für die Ferne brauche ich tatsächlich noch keine Hilfe. Deswegen bestehe ich die führerscheinrelevanten Sehtests auch immer ohne Zusatzmaterialien. Und jetzt war ich ja eben im besagten Urlaub und war eine Woche in der Hauptstadt unseres schönen Landes mal wieder, mir dort ein paar Museen und solche Sachen ansehen. Und habe so beim Packen gedacht, ja, eine aktuelle Brille in Stärke besitze ich nicht. Und ja, Kontaktlinsen, dann musst du auch die Flasche mit der Flüssigkeit und das Behälterchen und alles hier, das ganze Gelöt mitnehmen. Ach komm, so viel zum Lesen wirst du im Urlaub nicht kommen. Weil bist du ja zum Gucken und nicht zum Lesen. Ne? So. Jetzt bin ich allerdings, trotz dass ich durchaus auch digital unterwegs bin, so auf Urlaubsreisen immer noch ein Freund des gedruckten Stadtplanes. Und irgendwie kam es mir so vor, als ob Falk seine Faltpläne wesentlich unschärfer bedruckt, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Also ich möchte es mal so sagen. Das, worüber ich früher immer ein bisschen gelächelt habe, nämlich diese Ständer in Drogerien mit diesen 3,95 Euro Plastiklesebrillen, finde ich inzwischen ein total geiles Angebot und die sind echt lebenserleichternd. Ich hab jetzt auch so eine. Und du glaubst gar nicht, wie viele Informationen mein Falkplan und meine U-Bahn-Plan auf einmal enthalten haben. Kaum hatte ich das Ding auf der Nase. Und die gab es genau in 2 Designs in der kleinen Stärke, die ich gebraucht habe. Also die eine sieht tatsächlich einer Brille relativ ähnlich, einer ganz normalen, so unauffälligen. Und dann gab es dieses schöne Modell hier, was Oma Kasubke in den 60er Jahren in Pastell von der Krankenkasse bezahlt bekommen hat. So diese Klodeckel groß in rosa Pastell transparentes Kunststoff eingefasst.
Gab es auch die Blümchenschürze dazu?
Nein, ich habe ja die andere Variante gekauft. Ach so.
Ach, schade.
Hey, komm, so ein Urlaubsfoto im Blümchenschürze hätte ich aber auch gern gesehen.
Ja, vor allen Dingen in Berlin laufen so viele kreativ gewandete Menschen rum, da wäre ich überhaupt nicht negativ mit aufgefallen.
Nö, nee, natürlich nicht.
Ja,
an Berlin kommen wir im April vorbei. Okay. Obwohl, nee, wir fahren über Leipzig. Kommen wir gar nicht. Stimmt.
Okay. Ich habe mir unter anderem, habe ich mir 2 Führungen gegeben im hier im ehemaligen Tempelhofer Flughafengebäude hier. Ne? Mhm. Also ich war eigentlich zufällig nur dort, weil das Polizeipräsidium dort im Keller eine sehr interessante polizeihistorische Sammlung hat, die man sich angucken kann. und habe dann gesehen, es gibt ein Besucherzentrum, wo man sich über das Gebäude informieren kann. Und weil ich über das Gebäude gar nicht so viel wusste, bin ich da mal rein und das war ganz interessant. Und dann haben die mich also direkt damit geködert, ja, heute Abend um 16 Uhr gäbe es eine Führung durch weite Teile des Hauptgebäudes. Ich so, ach guck. Und die war so spannend, dass dann, als es gegen Ende der Führung hieß, auch übrigens übermorgen früh gäbe es noch eine Führung durch die unterirdischen Teile des Flughafens. Ich so, okay, nimm mein Geld nochmal. Es war wirklich total spannend. Also was da alles so, wenn du dann so dich 7 Stockwerke über der Abflughalle befindest, so im Wesentlichen in diesem Hauptgebäude und siehst, wo die Amis dann aber da oben ihre Bowlingbahn hatten und ihr Basketballfeld und solche Geschichten. Das ist schon großartig.
Ja, die wussten, wie man lebt. Aber das war eigentlich somit meine Lieblingsendhaltestelle, weil im Flughafen konnte man sich schön die Zeit vertreiben und bei der Polizei, die hatten eine super Kantine, wo man für einen sehr schmalen Taler immer sehr gut essen konnte.
Ah, okay. Die Kantine habe ich natürlich nicht besucht. Also es war schon witzig, weil sich ja diese polizeihistorische Sammlung, die ist eben so als hier Museum aufgebaut. Das kostet 2 Euro Eintritt zum Erhalt, also wirklich keinen nennenswerten Betrag und hat 3 Vormittage oder drei Tage so von 9 bis 15 Uhr in der Woche geöffnet. Aber die befindet sich halt im Keller des Polizeipräsidiums. Das heißt, um dorthin zu gelangen, muss man Besucher des Polizeipräsidiums werden. Also du musst dich da direkt an der Pforte, genau wie jeder Kleinkriminelle, der zum Verhör erscheint, ausweisen, kriegst einen Besucherausweis und alles Mögliche. Und das ist schon sehr skurril irgendwie.
Also wenn man
den auch gar nicht.
Wenn man den Streifenwagen davor ein bisschen verunstaltet, kommt man denn ohne die 2 Euro halt auch einfach rein. Ich frage nur für einen Freund.
Ins Gebäude bestimmt, aber ob dir dann erlaubt wird, gleich das Museum noch zu besuchen oder ob sie dich gleich in eine leere Vitrine setzen, so als Dümpchen des Jahres.
Dann hättest du es geschafft, ja.
Genau.
Nee, also war wirklich spannend. Also war zum einen so ein bisschen eben historisch, wie sich das so mit der Verbrechensermittlung entwickelt hat, so seit 150 Jahren grob geschätzt, aber eben auch so einzelne Themenecken zu besonders spektakulären Kriminalfällen, also so eine ganze Themenecke hier zu dem Dagobert, dem Kaufhauserpresser, wie sich das alles entwickelt hat und so auch mit teilweise mit Original Beweisstücken, die sie dann dort gefunden und sonst was haben, also echt gut gemacht, also zumindest, wenn man mal grob in der Gegend ist, kann man sich da mal schon mal eine Stunde Zeit nehmen und das mal angucken, wenn es gerade offen hat. Das kann ich schon durchaus empfehlen.
Das muss ich mir mal auf die Liste schreiben. Das sehe ich auch noch nicht, dass da sowas gibt.
Wenn ich damals gewusst hätte, dass Dagobert nur 150 Meter Luftlinie von mir weggewohnt hat. Mann.
Ach. Und in zeitlich welchem Rahmen zu den ungeklärten Fällen bist du denn weggezogen?
nee, ich bin erst dahin gezogen, nachdem er denn nach Moabit gezogen war.
Ach ja, verstehe.
In die Zweitwohnung.
Gast der Regierung sozusagen.
Richtig.
Auch Berlin müsste ich auch nochmal hin, war ich auch in Ewigkeit nicht mehr. Ich war nur einmal in Berlin, das hat mir nicht gefallen.
Ja, lass uns doch mal zusammenfahren.
Ja, das ist eine gute Idee. Das letzte Mal, als ich in Berlin war, da war meine Tochter aber noch so, da war die noch im Kinderwagen und da habe ich Berlin gehasst wie die Pest. Weil wurdest überall nur durchgedrückt, du konntest nirgendwo anhalten und mal gucken und
ja, das ist
Berlin. War irgendwie alles zu stressig. Ja, da war das Kinderwagen, habe ich auch gedacht, so nie wieder.
Also es hat schon auch einen Grund, warum ich ganz entweder hin nach Weihnachten, wenn meine Hamburger Freunde auch Zeit haben, oder eben jetzt Mitte Januar dorthin gehe, weil also für diese Sachen, so Museumsbesuche und solche Sachen, die ich gerne mache, ist es immer ganz nett, wenn die Stadt ansonsten ziemlich leer ist.
Mhm. Wohl wahr. Da gebe ich dir recht.
Ich hatte nur wieder mal, also das passiert mir gelegentlich, wenn ich außerhalb von Baden-Württemberg bin. Wir wohnen ja gastronomisch in einer relativ teuren Gegend. Mhm. Also der Oberrheingraben ist schon eher hochpreisig. Und ich gehe immer, wenn ich woanders bin, von den Gastropreisen aus. Und so begab es sich, dass ich in einer sehr netten kleinen Mikrobrauerei ganz in der Nähe des Alexanderplatzes landete. Und so ein bisschen durch die Speisekarte gepflügt habe. Und da waren halt so die typischen Brauereigerichte, unter anderem eine Schweinshaxe mit Salzkartoffeln, glaube ich, und Kraut. Und die lag preislich, also so nahe an 10 Euro, dass ich mir gedacht habe, ach, das wird bestimmt eine recht überschaubare Portion sein. Das trifft sich, weil ich habe zwar Appetit und es lacht mich gerade an, aber so riesig hungrig bin ich eigentlich nicht. Meines Fehlers bewusst wurde ich mir dann wieder, dass ich in einer preislich anderen Region bin, als dann die als klein vermutete Schweinshaxe kam. Dann habe ich große Augen gemacht und habe gemeint, ui. Und bekam direkt zur Antwort von der Kellnerin, ja, Schweinshaxe ist bei uns hier mit 900 Gramm Startgewicht. Da musst du dich dran gewöhnen. So. Oh, oh. Holla.
Doch nichts für den kleinen Hunger.
Kommt jetzt drauf an, wer du bist.
Aber sie war gut. Sie war einwandfrei zubereitet, auch konnte man nichts sagen. Ja, also das fällt mir jetzt nicht nur in Berlin, aber wirklich tatsächlich auf, wenn ich, je weiter ich von Baden-Württemberg wegkomme, umso größer wird die Chance, dass ich so in der Gastronomie mich relativ preiswert, also aus meiner Sichtweise, ernähren kann. Das ist tatsächlich so.
Ich kann dir aber auch gern andere Adressen geben, wo du dich wieder heimisch fühlst in Berlin. Also da darfst du bloß das Navi denn nicht vergessen mitzunehmen, damit du weißt, wo du mit der Gabel abbiegen musst, um die Erbse zu finden.
Ach ja. Wie man früher sagte, Restaurant Bismarck, ne? Jeder Biss eine Mark.
Genau.
Ach ja, sind wir hier auf dem Ländlichen, sind wir doch sehr gut mit aufgehoben, was die Preise angeht. Kann ich mich hier eigentlich nicht beschweren.
Ja, ich enthalte mich.
Ja.
Also wenn wir uns zu dritten Mal eine Pizza bestellen, also unter 50 Euro bei keiner luxuriösen Pizza, kommst du da nicht weg.
Was?
Ja. Und eure Einkommen sind aber halt auch entsprechend.
Ja, eben deswegen.
Also vermutlich musst du ähnlich lange für die Pizza arbeiten, wie wir für unsere Pizza, so grob geschätzt.
Ja.
Ja, okay. Ich meine, das sind ja, du, ja, Daniel ist ja auch schon öfters in Schweden und Norwegen gewesen. Da hat man sich an gewisse Preise auch einfach gewöhnt.
Ja, das stimmt. Wobei, ich war ja mal in Schweden und 2 Jahre später in Norwegen und ich war häufiger in Schweden. Und 2019, genau, das war da, wo ich mit dem Rucksack und mit dem Interrail-Ticket unterwegs war, da habe ich dann auch einmal von einem schwedischen Campingplatz nahe der norwegischen Grenze einen Tagesausflug nach Oslo gemacht. Und was mir tatsächlich vorher nicht klar war, war, wie groß der Unterschied zwischen Schweden und Norwegen dann nochmal ist.
Ja, also, der Unterschied ist gravierend.
Also die Norweger, die müssen, glaube ich, aus hunderten Kilometern nach Schweden zum Einkaufen fahren. Das rentiert sich auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Okay. Also ich war das immer nur gewohnt, weil ich habe auch schon Schweden mit meinen Eltern durch und wir waren ja vor ein paar Jahren, war ich ja mit meiner Frau in Norwegen. Und die Preise sagten mir was und dann sind wir danach auf eigene Faust nochmal nach Schweden gefahren und wir hatten uns hier alles eingepackt, weil ich dachte, Alter, das ist teuer. Lass es mal. Und du warst halt die norwegischen Preise gewöhnt. Du kommst da an und denkst dir so in Schweden so, warum hast du hier eigentlich eingekauft, du Idiot?
Ja, es ist immer noch teurer als in Deutschland, aber
ja, halt aber so. Plus minus für einen Urlaub, ganz ehrlich, ob ich jetzt hier für 100 Euro einkaufe oder dafür 115 Euro, weißt du, Gemüse war teurer, dafür ist Fleisch billiger oder Fisch oder was.
Genau.
Also Schweden war dank der EU, sage ich jetzt mal, nicht so teuer und Zigaretten waren sogar noch billiger als bei uns.
Zumindest auf der Fähre. Bitter.
Also muss ich wirklich sagen, habe ich mich schwer mit vertan. Norwegen brauchen wir gar nicht drum rumzureden. Da
ich weiß, bei meinem Tagesausflug, das war so lustig, da bin ich auf dem Weg zum Bahnhof noch im schwedischen Supermarkt vorbei und die hatten gerade diverse Produkte der Firma Coca-Cola im Angebot und dann habe ich mir so eine 2-Liter Cola-Zero-Flasche für 18 schwedische Kronen, glaube ich, gekauft, also Euro 70, Euro 80, sowas rum. Also schwedische Krone ist ja ungefähr 1 zu 10. Mhm. So als Getränke hier Vorrat für den Tag, war ja ein sommerlicher Tag und die habe ich dann so im Zug ein bisschen angefangen zu trinken und habe dann bei meinem Spaziergang durch Oslo weiter davon getrunken und irgendwann war die Cola leer und ich allerdings voll und wollte die Cola auch gerne wieder wohin loswerden und bin dann in Oslo in ein Einkaufszentrum so ein bisschen am Rande der Fußgängerzone aufs öffentliche WC marschiert und habe dann dort zum Urinalbesuch 20 norwegische Kronen an Eintritt bezahlt, also knapp 3 Euro. Die norwegische Krone ist ja teurer als die. Also selten habe ich für die Cola fürs Raus mehr bezahlt als fürs Rein.
Schön, da kriegst du ja auch ein Festzelt, eine Pippi-Flatrate für den ganzen Abend, für die 3 Euro.
So viel kostet in Bayern der Strafzettel, wenn sie dich beim Wildbrunzen erwischen, Mensch.
Ja, Norwegen ist schon ein teures Pflaster gewesen. Ich glaube, das erste Bier, was ich mir da gekauft habe, dann glaube Corona war das, was sie da hatten, was ich mir unbedingt holen wollte, das erste Jahr, wo wir nach Norwegen gefahren sind. Und dann guckst du so, 8 Euro für ein Sixpack, ja komm, ist jetzt...
Nein.
Nicht gerade das Günstige, nimmst das ganze Sixpack und dann rechnet die das 6-mal. Ich so, wie bitte? Okay, dann nimmst du die eine Flasche mit. Ich habe auf der Flasche Bier habe ich eine Woche lang rumgenibbelt.
Jeden Tag einmal dran geschnuppert und am Ende dann getrunken.
Ja, genau. Aber das ist auch, wenn du mit dieser Riesenfähre fährst, wir fahren ja dann meistens, wenn wir nach Norwegen fahren, sind wir immer von Kiel nach Oslo mit der Riesenfähre gefahren. Und wenn du die dann da siehst, die haben ja einen Irish Pub und weiß ich nicht, was alles auf dieser Fähre drauf. Und da kostet so ein halber Liter halt auch 7,50 Euro. Ne, da trinkst du ja ein 1 von, vielleicht wenn du glücklich bist auch 2 und dann siehst du die ganzen Engländer, die da sich eine Fete draus machen und sich die Birne wegkippen, wo du denkst, das kann doch nicht sein, was verdient ihr? Ist das bei euch noch teurer?
Ja, manchmal fragt man sich. Ja, ich bin auch in Oslo durch die Fußgängerzone gelaufen und dann war irgendwie ja so ein Café-Restaurant mit schönem Gartenbereich draußen oder Terrassenbereich und die hatten riesige handgeschriebene Tafeln draußen stehen, dass also dieser spezielle Ort für seine ganz spezielle Fischsuppe berühmt sei und man doch bitte unbedingt diese Fischsuppe kosten möge. Und jetzt, also ich mag Fischsuppe grundsätzlich gerne. Also ich habe auch bei uns in der Gegend so ein paar Lieblingsplätze, wo besonders gute hergestellt wird. Und dann dachte ich mir, naja, es stand kein Preis auf dieser Tafel. Und dann bin ich also erstmal an diesen kleinen Schaukasten mit der aushängenden Speisekarte gegangen. Ich habe die Fischsuppe auch gesehen, die sah gut aus. Das war aber auch so eine ganz normale kleine Suppenterrinenportion, also so wie so ein großer Teller halt. Mhm. Das war jetzt nicht irgendwie die Flatrate für die ganze Familie. Und nebendran lag irgendwie so eine Art Brötchen. Und ich guckte nochmal und habe nochmal genauer hingeschaut, ob ich irgendwo eine Kommaverschiebung nicht mitbekommen habe. Hab dann, obwohl ich eigentlich gut Kopf rechnen kann, auch nochmal den Taschenrechner bemüht und habe also dann für mich beschlossen, egal wie gut sie aussieht, egal wie meisterlich sie zubereitet wird, ich gebe nicht über 30 Euro für einen Teller Fischsuppe aus. Nein.
Nicht wirklich.
Das kommt nicht in Frage.
Aber das erinnerte mich so an die eine Fahrt in die Schweiz, die ich auch mal hatte. Wir haben ja hier auch ein Budget von 30 Euro am Tag, die du von der Firma kriegst zur Selbstverpflegung. Und sie meinten halt auch, pass auf, wir wissen, Schweiz ist teuer. Du musst dich nicht unbedingt an die 30 Euro halten. Da haben wir Spielraum. Als ich dann wiederkam, fragten sie mich allen Ernstes, ob ich nicht Stammfahrer für die Schweiz vererben will. Meinte ich, warum? Meinte, du bist der allererste, der am Tag mit weit unter 30 Euro ausgekommen ist. Wie machst du das?
Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ich war nur einmal in der Schweiz. Das frage ich mich allerdings auch, wie man das schafft.
Ja, du, es kommt jetzt... Einkaufen halt, keine Gastronomie nutzen.
Nein. Also ich habe nicht Selbstverpflegung auf dem Hotelzimmer gehabt, sondern ich habe halt einfach zum Frühstück den Bäcker auf dem Bahnhof gewählt, der preisgünstiger war. Und für die warmen Mahlzeiten habe ich die Schnellliefer-Service denn halt einfach überfallen. Und da hast du dann halt einfach mal für die Pizza denn nur, was habe ich gezahlt? 12 Schweizer Franken oder so, aber es hat mir gereicht. Also ich brauchte nicht den Luxus, um mich ins Restaurant zu setzen. Gut, ich wollte es in einem Tag machen, weil ich hatte so Bock auf ein Käsefondue. Dachte mir aber, für die kleine Portion 35 Schweizer Franken zahlst du nicht. Absolut nicht.
Ja, wir hatten ja vorher noch einen Urlaub, ich war ja auf einem Geocaching-Event in Frauenfeld und normalerweise sind so Geocaching-Events ja relativ familienfreundlich von den Preisen her gehalten. Das mag in der Schweiz vielleicht auch zutreffend sein, aber das war dann schon, als ich nach Hause kam, meine Frau sagte, wo geht's als nächstes in Urlaub? Nicht in die Schweiz. das ist vorbei. Sag ich, wir können ja mal gucken, ob wir uns da mal einen Tag irgendwo hinstellen, aber wir wollten ja wo wir, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo wir die Rundreise hatten, wo wir zuerst bei dir waren, Chris, dann, nee, wir waren ja zuerst beim Daniel, dann waren wir beim Chris, war ja andersrum. Und wir wollten irgendwie dazwischen noch irgendwo eigentlich in der Schweiz zu dem, wie heißt denn der komische Rheinfall, oder was hat da, ja.
Mhm. Wobei, wir hin. Der ist so grenznah, da hättest du auf der deutschen Seite bleiben können und nur zum Gucken.
Ja, ich habe mich aber echt schwer getan und wir wollten eigentlich einen Tag auf so einem Parkplatz da stehen bleiben und ne, der sah auch schön aus, der Parkplatz, aber ich war nicht bereit für einen 24-Stunden-Parkplatz ohne jeglichen Komfort 60 Euro zu bezahlen. Ja, das war mir dann doch ein wenig zu, haben wir dann sein gelassen.
Och, naja, man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja, das war, die 60 Euro habe ich die ganzen zwei Wochen mit allen Stellplätzen nicht zusammen bezahlt, wo ich war.
Also dafür kannst du, also wenn du noch Fotos von dem Standplatz hier
hast. Das habe ich selbst für den Campingplatz nicht bezahlt, wo wir 3 Tage in Luxemburg waren.
Ja, also wenn du noch Fotos von dem hast, also genieß es, wie schön er mal ausgesehen hat. Also bei dem letzten Hochwasser war er halt wieder weg gewesen.
Ja, das wollte mich eh noch, ob das nochmal einmal Informationen hast, ob der denn überhaupt nochmal aufmacht, weil das war ja so die Frage, ne, die damals im Raum stand. Weil der, ich fand den echt super, den Stellplatz. Ja, oder den Campingplatz.
Die ganze Gegend ist gerade eine Riesenbaustelle, weil ja. Das muss wieder, ja genau, schon wieder.
Die hatten ja es renoviert, das richtig. War ja eigentlich relativ alles neu, ne, wo wir da waren.
Ja, also bei dem Interview mit der Betreiberin hast du auch beim Zuhören feuchte Augen gekriegt. Vor allem, was die noch für Schulden vom ersten Untergang hatten, wo sie zwar ordentlich staatliche Hilfen gekriegt haben, aber das ist halt auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nichts.
Und ja, jetzt hängen sie wieder da.
Vor allen Dingen, wenn du die Investitionen eingehst und selbst wenn du Unterstützung kriegst, du hast ja immer noch eine große Summe, die du ja als kleiner Campingplatz erstmal reinkriegen musst. Und du kannst ja jetzt auch nicht sagen, so, ich verdreifache jetzt die Preise, dann kommt ja keiner mehr.
Eben, das ist und, ja, also ja. Von daher, wie gesagt, also ich kann dir nur die Adresse empfehlen, die ich dir noch geschickt hatte. Ist ein schönes Ferienhaus. Da kannst du zur Not auch einen Camper davor stellen.
Hast du ja, da sind wir mittlerweile sowieso dran. Das habe ich auch in der letzten Folge von mir gesagt. Ich bin mittlerweile eben mehr auf Ferienwohnung oder Ferienhaus.
Ja.
Weil erstmal kommst du nicht billiger wie Camping. Und auch mit Hund ist das viel, viel angenehmer.
Erstens ist und zweitens, das haben wir durch Corona gelernt. Also Hotels sind für uns eigentlich gar keine Option mehr. Es sei denn, es sollte irgendwann mal noch so in Richtung Süden ans Meer gehen. Aber ansonsten alles, was wir sonst so unternehmen, bleiben wir bei einer Ferienwohnung. Du bist für dich, du hast deine Ruhe, was ich gerade früh morgens sehr, sehr schätze, weil nichts hasse ich mehr als so ein Speisesaal, der überfüllt ist, denn am besten auch irgendwelcher Nachrichtensender auf dem Fernseher dudelt. Vielleicht im Hintergrund dann noch irgendwelche landestypische Musik und nee, Leute, ich habe weder den ersten noch den zweiten noch den dritten Kaffee drin. Ich will Ruhe und zwar jetzt sofort und hier.
Ich will Ruhe haben.
Ich stimme absolut zu. Also das mit Ausnahme dieses kleinen familiengeführten Berliner Hauses, also da ist der Frühstücksraum so klein, dass das ist halt ein winziges Hotel mit 20 Zimmern, ne, so ungefähr. Und, der Frühstücksraum, der ist entsprechend klein. Also der ist selten von wirklich Menschenmassen überfüllt und da steht auch kein Fernseher drin rum und so. Da ist es dann noch ganz nett. Da kann man seinen ersten Kaffee auch in Ruhe genießen tatsächlich. Aber ich kenne das. Also gerade wenn es dann so Hotels sind, die man beruflich aufsucht, die ansonsten sich auch an Geschäftsreisende richten, da muss ja irgendwie, scheint eine innenarchitektonische Gesetzgebung zu sein, von jedem Sitzplatz im Frühstücksraum musst du mindestens 2 Riesenbildschirme sehen, auf denen NTV in Stumm läuft.
Ja, genau.
Nee. Also wir haben jetzt so schöne Adressen gefunden, das ist jetzt auch, wenn wir im April halt fahren, wir haben, das ist der einzige Urlaub, den wir dieses Jahr wirklich planen können. Weil auch bei meinem Frauchen wird die Niederlassung aufgeteilt und es steht noch nicht fest, wer in welches neue Haus kommt und wer denn wann Urlaub haben kann. Und denn ja, also wir sind relativ zentrumnah, aber haben eine Wohnung halt, ein kleines Häuschen mit Garten, Kamin. Ja, schön.
Okay, in welche Gegend geht's noch gleich hin?
Cottbus.
Ah ja, schön.
Cottbus. Ja, da wollten wir dieses Jahr auch hin, aber da hat ja Corona letztes Jahr leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil alles abgesagt worden ist. Genau wie unser Bayern-Urlaub jetzt im Januar halt. Aber dann geht's halt im Juni da wieder hin. Und für die Herbstferien gucken wir mal, weil ich habe dieses Jahr diese besondere Konstellation wieder, dass meine Frau die erste Woche kriegt und ich nur die zweite.
Hey, super.
Super klasse. Ganz klasse, ne? Also wird dann darauf hinauslaufen, dass meine Frau mit meiner Tochter und meiner Mutter wieder ihren Mädelsurlaub macht. Das haben die auch schon jahrelang gemacht, wo ich dann in den Herbstferien immer Urlaubssperre hatte, beim alten Betrieb.
Das heißt, das ist jetzt so ein stiller Aufruf, Gera hat sturmfrei, ihr könnt vorbeikommen.
Nein, ich werde weg sein. Sobald die wieder da hier kommen, weil die lassen mich auch mit dem Hund allein, der fliegt ja nicht mit nach Spanien. Und sobald die da wieder zurückkommen, werde ich mich eventuell in mein Auto oder halt gucken, ob ich mir das Wohnmobil von meiner Mutter kralle. Und dann werde ich eine Woche lang weg sein. Mal gucken, wo mich die Reise hin verschlägt.
So. Wenn es Richtung Baden geht, sagst du Bescheid. Ich ein paar gute Glasbiergeschäfte, wie der liebe Klaus Backhaus sagen würde.
Ja, das ärgert mich so, dass im Februar meine Woche gestrichen wurde. Also wurde gesagt, wir könnten dir 2 Tage geben, es sei denn, du wärst bereit, auch auf die zu verzichten. Ansonsten hätte es mich wirklich mal schnell nach Berlin verschlagen, weil in Spandau die große Brauerei, die haben jeden Monat ein Spezialbier und Februar ist immer englisches Rotbier im Angebot. Das Zeug ist so süffig und so lecker und weil es wirklich nur einmal im Jahr gibt, hatte ich so drauf gehofft hinzukommen, aber ja.
Schade.
Passt nicht. Ja.
Aber weißt du, wo ich in einer Woche sein werde, höchstwahrscheinlich, wenn es nicht noch in letzter Minute gecancelt wird? Und zwar dienstlich das erste Mal seit knapp 2 Jahren wieder 3 Tage Brüssel. Und da freue ich mich sehr drauf.
Sehr schön.
Ich habe zum Ende meines letzten Aufenthalts dachte ich mir, da hatte ich so meine U-Bahn-Karten mir schon gekauft für den Aufenthalt und dachte mir, eigentlich bist du ja doof. Du könntest dir ja mal für 5 € so eine Plastikkarte zulegen zum Wiederaufladen. Dann kriegst du ja die Tages- und Zweitagestickets günstiger. So oft wie du in Brüssel bist, lohnt sich das. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe seit 2 Jahren eine aufladbare Mobib-Karte in meinem Geldbeutel, auf der noch nie irgendeine Fahrt drauf gut geschrieben war, weil ich ja für den damaligen Aufenthalt meine Karten schon hatte. Mal schauen, ob ich die überhaupt noch aufladen kann oder ob der Automat mir sagt, nee, die hast du 2 Jahre nicht benutzt, die ist abgelaufen.
Die ist abgelaufen.
Die wird eingezogen und wird gleich ans Museum geschickt.
So in etwa. Aber weil du eben auch sagtest, hier mit den Ferienwohnungen, im April wollen 3 Freunde und ich ein paar Tage über Ostern nach Paris. Und weil wir eben zu viert sind, lohnt sich's oder ist der Mehrpreis für eine echt geile Ferienwohnung mittendrin kaum noch pro Person im Vergleich zu einem wesentlich einfacher ausgestatteten Hotel. Also da kann man sich das auch mal leisten. Und da werden wir auch irgendwie wenige Gehminuten vom Moulin Rouge entfernt. Mhm. In einer Dachgeschosswohnung mit 3 Schlafzimmern und hier riesig und Dachterrasse und trotzdem Frühstücksservice mit drin. Also die stellen dann da jeden Morgen die Backwaren vor die Tür. Werden wir da dann residieren, wenn nicht Corona nochmal, also wir haben alles so gebucht, dass wir es noch zurückgeben können, natürlich, klar, aber.
Ja gut, so machen wir das auch immer, ja.
Bleibt ja auch mittlerweile nichts anderes übrig, wieder so zu machen, ne?
Die französische Bahn, die hat wieder Angebote rausgehauen, die wir nicht ablehnen konnten. Also 2 von uns 4 haben so eine 30%-Karte und können da aber auch jeweils noch eine weitere Person mitnehmen mit den 30%. Und wir haben uns natürlich am ersten Tag, als die Buchung möglich war, mit der Vorbuchungsfrist drum gekümmert. Also Straßburg-Paris sind 500 Kilometer einfache Strecke, also oder wie der TGW sagt, 1:50. Und wir fahren, weil man gönnt sich ja sonst nichts, erste Klasse. Und also wir zahlen 234 € für hin und zurück. Aber nicht pro Person, sondern für uns 4 zusammen.
Sehr schön. Oh,
das sind irgendwie 58 € hin und zurück pro Nase. Es ist einfach so, für das Geld tanke ich nicht mal mein Auto.
Das ist lustig. Ich bin gestern nur 2 Stationen gefahren von unserem Bahnhof aus und habe schon 12,60 € bezahlt.
Also im April fahren wir halt auch mit der Bahn von Luxemburg aus bis nach Cottbus hin und zurück. Und wir bezahlen zu dritt in der ersten Klasse, was war's? 90 € pro Person.
Da kannst du auch nicht sagen.
Also für uns 2, weil Töchterchen zahlt ja nichts, fährt der gratis mit bis 14.
Ah ja, klar. Okay.
Also entweder habt ihr die Pläne studiert, ich komme für den Preis noch nicht mal bis nach München, verdammte Hacke.
Ja, sag mir mal rechtzeitig Bescheid und ich guck mal für dich, weil du musst ein paar Tricks schon anwenden.
Das also, ist mir einfach so ungewiss, ich komme da einfach nicht mit zurecht, das ist mir einfach alles so. Ich habe noch nie so ein Sparticket gefunden, wovon die immer alle reden.
Wenn ich jetzt von Kehl nach Berlin fahre, ich gucke ja eigentlich bei fast jeder Reise. Und fast jedes Mal fahre ich mit dem Auto, weil die Bahn dann so sagt, ja, wir haben hier noch so ein Restsparticket hier. Hier kannst du für 200 Euro hin und zurück in der zweiten Klasse. Da ist aber von Frankfurt bis Kassel ein Viehwaggon mit Stellplatz dabei. Also ich übertreibe nur ein wenig. Und für das volle Bahnerlebnis darfst du 7-mal umsteigen.
Ja, willst du so, ja auch.
Nee, und jetzt dieses Mal bin ich auch mit der Bahn gefahren, weil da muss, also die Züge waren auch leer. Da bin ich auch erste Klasse hin und zurück gefahren für 83 Euro mit Sitzplatz und hatte auf dem Rückweg sogar noch den direkten ICE von Berlin nach Offenburg, wo ich also praktisch nur noch in Offenburg in die Regionalbahn umsteigen musste. Nur auf dem Hinweg, da wäre ich also bei den beiden Regionalbahnen fast nicht mitgefahren, möchte ich mal sagen.
So schön.
Das war, ich bin kein, also beim ersten Mal, okay, da war ich selber schuld in Kehl, in Offenburg, da fand ich es ein Informationsdefizit. In Kehl, da fährt ja nur die Bahn von Straßburg nach Offenburg und zurück. Da fährt nichts anderes. Und jeder Kehler weiß, Gleis 3 fährt nach Offenburg, Gleis 4 fährt nach Straßburg. Und die schrieben schon, ja, heute hier Zug 6.52 Uhr, Gleis 4 nach Offenburg. Dachte ich mir, das kann aber nicht sein, weil 6.51 Uhr fährt auf demselben Gleis 4 der Zug nach Straßburg und also die stoßen doch gegeneinander ansonsten. Das ist ja
dafür blöd. Die Kamerateams.
Ja, und habe mich also an Gleis 3 gestellt und habe auch gemerkt, wie die Bahn in Richtung Straßburg so langsam einrollte und dann sprach mich ein anderer Passagier glücklicherweise an, meinte, du willst nach Offenburg? Ich so, ja. Ja, da drüben. Ich so, wie da drüben? Der fährt doch nach Straßburg. Ja, der kommt von Offenburg mit 3 Waggons und nur der erste fährt hier weiter nach Straßburg. Die koppeln hier ab. Die 2 anderen fahren direkt zurück nach Offenburg, weil jetzt Schülerverkehr einsetzt.
Ja.
So, okay, verständlich. Aber in Offenburg umgestiegen dann in die Schwarzwaldbahn Richtung Karlsruhe, die ich also bis Baden-Baden verwenden wollte. Und die stand schon bereit. Der Zug selber war aber noch halb dunkel, aber es stand also eindeutig am hier am Fahrzielanzeige am Bahnsteig stand eindeutig Regionalexpress Nummer 7 nach Karlsruhe. Ich habe mich also schön ins erste Klasseabteil gesetzt und wenige Minuten vor der Abfahrt gingen dann die Bildschirme an und dann stand da, herzlich willkommen im Regionalexpress 7 nach Basel. So, okay, Basel ist wunderschön, aber gerade heute möchte ich überhaupt nicht dorthin, weil ich habe mein Hotel leider genau in die andere Richtung gebucht. Ne?
Fängt aber auch mit B an.
Ja, und außerdem habe ich also allein heute schon mindestens 2 Currywurstbuden auf dem Zettel. Das gibt es in Basel nicht in der Anzahl. Also, ne? Ich bin wieder ausgestiegen mit meinem ganzen Gepäck, dann stand da so ein Bahnmitarbeiter rum, geguckt, auf dem Zug stand Basel, auf der Fahrzielanzeige am Bahnsteig stand Karlsruhe, nicht so, Entschuldigung, also ich wäre mit Karlsruhe einverstandener, wie können wir denn das lösen? Da hat er gemeint, ja, der Zug, der kam hier an, der wurde auch geteilt, nur die beiden vorderen Waggons fahren nach Karlsruhe. Und dann konnte ich also da so am Zug lang rennen und bin auch pünktlich 30 Sekunden vor der Abfahrt des richtigen Zugteils dann im richtigen Zugteil gewesen. Und da hätte ich also schon mir gewünscht, dass irgendwo in diesem Lauftext das ein bisschen deutlicher kommuniziert wird. Wenn das Ding schon auf dem Bahnsteig rumsteht, dann muss man ja auch damit rechnen, dass Leute einsteigen. Und dann könnte man doch hinschreiben, hier Wagen 1 bis 2 oder vorderer Zugteil nach Karlsruhe, hinterer nach Basel.
Komm, ein bisschen Entertainment für das Geld musst du aber auch geboten kriegen. Also.
Ja, zweifellos. Es war ja auch sehr unterhaltsam. Dafür kam ich dann auf der Rückfahrt in Offenburg sogar eine Minute vor der Zeit an, obwohl wir zwischendurch ein paar Minuten Verspätung hatten. Und das hat dazu geführt, dass ich dann so 5 Minuten nach meiner tatsächlichen Ankunft direkt eine Bahn nach Kehl bekommen habe und nicht planmäßig 1,5 Stunden hätte warten müssen.
Das ist sehr schön.
Das war nett.
Nee, Zugfahren tue ich fast überhaupt nicht mehr. Ich bin gestern seit Ewigkeit mal wieder mit dem Zug gefahren. Weil alle Tickets, die ich mir raussuche, wo ich einfach so, fährst mit dem Auto, da bist du ja wirklich um einiges günstiger mit teilweise. Ne? Also wenn ich jetzt nicht in Großstädte fahre, wo ich keinen Bock habe, Auto zu fahren, so jetzt so Wien oder so, würde ich mir jetzt sparen.
Ja, und ich meine, Wien ist von Deutschland auch so weit weg, da lohnt sich ja schon fast viel.
Ja, von hier aus definitiv. Wir hatten halt überlegt, wir hätten ja rein theoretisch im Dezember ein Ärztekonzert gehabt in Wien. Ich hatte mir irgendwann mal Tickets geordert, ohne zu gucken, wann das ist und wo das ist. Hauptsache, du hast Ärztekarten bekommen und hab dann festgestellt, so, ey, das ist während der Woche in Berlin, in Wien. Das ist jetzt aber doof. Und dann waren halt hier die Überlegungen, fährst du mit dem Wohnmobil? Nee, ist im Dezember, Alter. Wenn da Schnee liegt, dann willst du nicht rumfahren. Fliegst du, die Preise haben sich aber sowas von dermaßen nach oben geschraubt in dem Dezember. Dann ich dachte, da kannst du ja schon wirklich fast wieder mit dem Auto fahren. Also mit dem Auto zu fahren wäre günstiger gewesen, inklusive Parken, wie als wenn ich von hier aus geflogen wäre. Im Gegensatz zu davor, das Jahr, wo wir da waren und ich hier 120 Euro für hin und zurück bezahlt habe nur. Da ging das noch. Aber mit meine Frau wäre halt mit, meine Tochter wäre mit, meine Mutter wäre mit. Und dann bist du bei 4 Mann und dann bist du wieder bei 800 Euro für einen Flug hin und zurück. Und ich denke so, da kannst du mit dem Auto fahren.
Ja, ist richtig. Also ich meine, was ich halt bei der Bahn so seltsam finde, ist, dass gerade so in Richtung Berlin oftmals bei mir die Preise so hoch sind, dass es sich selbst für mich alleine lohnt, mich doch ins Auto zu setzen von den, ja, von den Kilometerkosten her.
Ne, es kommt immer auf die Tage drauf an. Also bei der Bahn fährst du halt am günstigsten halt immer von Dienstags bis Donnerstags. Also.
Ja. Ich habe auch vor einiger Zeit, ich weiß jetzt aber nicht, ob es die noch gibt, eine Seite gesehen im Netz, die hieß Bahnguru. Weiß jetzt nicht, ob das bahnguru.de war oder bahn.guru oder was weiß ich. Also irgendwie Bahnguru kann man ja bestimmt suchen. Und da konntest du so eingeben, wenn du flexibel warst mit dem Reisen, ja hier, ich möchte von, eben von, keine Ahnung, von Köln nach München fahren. Und dann hat er dir auf so einem Kalender für jeden Tag den billigsten Preis, den er noch gefunden hat, angezeigt. Er hat also dann so wie die ganze nächste Zeit sich angeschaut und hat für jeden Tag die Sparpreise rausgefunden und dann konntest du auch direkt draufklicken auf die und hast die Verbindung dann gesehen. Also wenn du da so ein bisschen flexibel bist und weißt, naja, ich möchte zwar irgendwann mal wieder ein langes Wochenende in Hamburg oder so verbringen, ach guck, wenn ich einen Tag früher fahre, dann zahle ich hier nur 12 Euro statt 120. Wenn du das machen kannst, so in etwa, ne, dann, also, da ist die Seite durchaus nicht unpraktisch. Und bis vor ein paar Jahren hat ja auch der Trick mit der tschechischen Bahn wunderbar geklappt. Ich glaube, das haben sie inzwischen
unterbunden, ja.
Ja, schade eigentlich, weil das war so. Also du konntest ja auf der tschechischen Seite für 39 Euro beliebige Europa-Verbindungen mit Zwischenzustiegen überall definieren. Mhm. Und dann bist du halt im Notfall von Prag erst nach Kehl und von Kehl nach Berlin gefahren für 39 Euro. Weil hat ja keiner geschaut, ob du wirklich in Prag in den Zug steigst. Hat ja gereicht, wenn du in Kehl zugestiegen
bist. Ja, eben. Es ist, ja, also schön war damals im September, wo wir in Berlin gewesen sind, hatten wir halt auch vorgehabt, einen Tag nach Hamburg hochzufahren. Und unschlagbar ist ja, wenn du von Berlin mal einen Tagesausflug nach Hamburg machst, mit dem Flixtrain.
Weil ohne Gepäck für 5 Euro, glaube ich, pro Strecke. Ne?
Du selbst mit Gepäck, also ein Gepäckstück hast du ja immer frei. Blöd ist nur, die haben so kleine Gepäck Ablagen, dass du dich da eigentlich nicht mehr traust, wie einen Aktenkoffer hochzulegen. Aber ja, wir hatten dann das große Glück gehabt, dass die Bahn gestreikt hat. Und dann sind die Preise halt einfach mal von, wir wären zu viert gefahren, von 20 auf 120 pro Fahrt hochgegangen.
Ah, die haben sehr, sehr groß angezogen. Ich bin ja vorher immer, weiß nicht, wenn ich dann mal Klaus besuchen will nach München, bin ich auch mit dem Flixbus gefahren. Das war einfach, ich glaube, bis nach München hin und zurück muss man mögen. Ja, aber was habe ich bezahlt? Ich glaube, 60 Euro. Mittlerweile kostet das 70 bis 80 pro Strecke. Das ist dann schon, wo ich das so, ja, weiß nicht.
Dann bist du schon wieder bald im Bereich vom Zug und dann ist der Zug
genau, halt auch
komfortabler, ne?
Genau.
Eben, ja.
Ich meine, auch der Flixtrain, ich weiß, dass meine Frau vor ein paar Jahren. Leider fährt der hier ist ab Köln. Sonst muss man immer gucken, wie man dahin kommt. Aber die hatten einen Dart-Ausflug von ihrer Mannschaft mit den Mädels nach Hamburg. Und was haben die bezahlt? Ich glaube, für hin und zurück für 5 Leute 50, 60 Euro. Mhm. Für alles zusammen. Ja, das ist natürlich unschlagbar. Das ist, und auch damals mit dem Flixbus nach München sein. Aber für 70 Euro setze ich mich nicht ins Auto, setze ich mich nicht in den Zug oder sonst irgendwas für hin und zurück. Das ist die Überlegung noch nicht mal.
Mittlerweile hast du die Zugverbindung auch nach München runter. Also
ja, habe ich ja auch schon mal probiert, aber dann ist alles dann auch nicht das Wahre. Also wenn ich die Kosten dann auch wieder sehe, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, weil das handelt sich bei mir nicht, dass ich jetzt Urlaub habe und ich sage immer, ich fahre jetzt dienstags oder sondern meistens dann am Wochenende. Ne? Und dann hast du fast schon keine Chance mehr. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, lagen wir bei 180 Euro pro Strecke mit dem Zug. Dann ist mir dann doch, dann bist du bei knapp 400 Euro für hin und zurück, so Pi mal Daumen. Ich so, nee. Also da fahre ich ja zehnmal mit dem Auto runter für das Geld.
Was halt bei mir noch dazu kommt, ist eben, dass ich mir mein Auto als Mikrocamper umgebaut habe und eben jetzt ja so mal am Samstag mit dem Klaus treffen in München. Dann kann ich halt, sag ich mal, am Freitag schon hinfahren, übernachten und wie soll ich das jetzt sagen? Also die Gespräche mit Klaus, die sind ja so intensiv, da fährst du ja danach auch nicht mehr daheim, nicht mehr direkt heim.
Nein.
Da, also jedenfalls weißt du am nächsten Tag nichts mehr davon.
Und da ist es dann schon auch wieder ganz praktisch, nochmal ein paar Stündlein zu ruhen, bevor man dann am Sonntag früh die Heimreise antritt. Ja, und definitiv. Wenn ich jetzt natürlich das wiederum noch mit reinrechne, also zwei Übernachtungen in München, egal wie schäbig ich mir die Pension aussuche, plus Zug, also da bin ich mit meinem Auto auf jeden Fall günstiger.
Genau, da kann man lieber da am Friedhof stehen.
Ach, du kennst den Platz?
Ja, ich habe so ein paar Meter weiter runter gestanden, nicht direkt auf dem Parkplatz, aber ein bisschen weiter runter.
Öffentliches WC von 8:20 Uhr in relativ sauber.
Genau.
U-Bahn um die Ecke.
Ja, genau. Da haben wir dann auch, du warst, glaube ich, kurz vorher da oder so.
Ja, ich erinnere
mich. Genau. Da haben wir uns dann mit dem Wohnmobil dahingestellt. War sehr nett, weil im Endeffekt für ein paar Stündchen da zu stehen, wir haben ja wirklich nur eine Nacht, weil dann unsere Reise ja weiterging. Aber ich war auch froh, dass meine Frau dabei war, weil sonst hätte ich das Wohnmobil zurück wahrscheinlich auch nicht gefunden. So intensiv waren die Gespräche mit Klaus.
Ja, das ist, man kommt da wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Also,
ja. Ne? Ja, aber es ist schön.
Auf jeden Fall. Hoffentlich erlauben die Inzidenzen und so, dass man das bald mal wieder in Angriff nimmt.
Erstens ist und zweitens wäre so eine richtig schöne Genesungsfeier im Hause Backhaus auch mal sehr schön.
Auf jetzt denn, ja. Alle guten Wünsche werden in die Richtung geschickt, wo sie hingehören.
Auf Dauerschleife.
Ja, mit den Inzidenzen, das wäre langsam, aber dann könnte man wieder die Leute auch mal wieder ohne Probleme besuchen. Das geht mir nämlich tierisch an die Nieren, weil ich bin ja eigentlich so jemand, ich bin ja immer gern unterwegs, ne? Ich habe auch immer gern das Haus voll, ich habe immer gern Besuch.
Leute ohne Probleme besuchen, du kennst Leute ohne Probleme?
Find ich cool. Ja, die sind cool, die liegen in diesen Schließfächern drin, weißt du. Bisschen steif, ja. Aber ansonsten geht's.
Empfang ein bisschen frostige Begrüßung, aber danach tauten sie auf.
Ach ja, irgendwann kommt das wieder.
Natürlich.
Da mache ich mir keine Sorgen.
Wenn ich sehe, die Inzidenzen bei uns, die sind ja auch explodiert bis ins Unendliche und sie haben jetzt eigentlich alles wieder aufgelockert hier. Also,
wo liegt Luxemburg denn gerade?
Wir haben so tägliche, also am Anfang von Corona war der Höhepunkt, den wir hatten, waren knapp 1000 Infizierte am Tag. Das war dann wirklich schon, wo sie ja alles dicht gemacht haben. Mittlerweile waren wir schon bei 8000 und sie haben jetzt alles wieder gelockert. Also du darfst dich privat wieder mit Leuten treffen, ohne Probleme. 2G ist abgeschafft. Ich finde es immer putzig. Also sie diskutierten über 2G generell, aber so als Mundschutz reicht es, wenn du dir einen selbstgestrickten Schal um die Nase bindest, wo du Löcher drin hast, wo du die Finger durchstecken kannst. Damit trägst du offiziell eine Mund-Nase-Bedeckung und das war's.
Ah ja.
Also da sind wir nie drüber hinweggekommen. Das war also beim Einkaufen, egal wo, du brauchtest nie irgendwelche Masken.
Ja, wobei, wenn ich angucke, wie viele Leute entweder absichtlich oder aus Unwissen hier diese Riesenspalten bei der FFP2-Maske halten, weil sie irgendwie nicht auf die Idee kommt, dass dieser Nasenbügel tatsächlich in gewisser Weise formbar ist und der eigenen Körperform durchaus zu folgen imstande ist. Also, wenn ich nicht gegen Gewalt wäre und wenn ich nicht viel zu feige dafür wäre, also in meiner Fantasie laufe ich manchmal mit so einer Silikonspritze aus dem Baumarkt durch die Stadt und dichte einfach mal bei den Leuten die Maske so rundum ab, wenn die so absteht.
Ja. So, jeder machen, wie er denkt.
Ja, absolut. Also, was ich im Taxi ein bisschen lästig finde, also bei uns heißt es momentan eben Maske im öffentlichen Personenverkehr. da zählen die Taxis halt auch dazu. Und wenn man dann, und meistens sind es die älteren Herren, wenn man die dann drauf aufmerksam macht, so, ja, nee, also bitte Maske hier tatsächlich tragen, also die tragen sie nicht mal nur falsch, die tragen sie gar nicht, ne?
Dann ja, aber kommt, die Diskussion.
Dann kommt dann immer zurück, ja, wieso, ich sitze doch ganz alleine im Auto. Solange die Karren noch nicht autonom fahren sind, tun sie das nicht. Ich würde auch gerne nach Möglichkeit ein bisschen Schutz abbekommen.
Das ist aber bei uns so geregelt, gerade wenn du mit so Größe Crafter unterwegs bist, sobald ich die erste Sitzreihe hinter mir freilasse und die ersten Reihe 2 sitzen, darf ich ohne Maske fahren, weil dann besteht keine Gefahr mehr.
Stimmt, die Luft, der Luftraum ist ja quasi getrennt. Da
richtig,
ist ja so eine unsichtbare Mauer.
Da muss man auch nicht verstehen. Bei uns ist das so, dass ich rein, wir haben ja dann zwischen Fahrer und dann die hinter mir sitzen, quasi so eine Plexiglasscheibe da drin. Die nützt im Endeffekt gar nichts. Aber rein theoretisch könnte ich mir die Maske sparen, weil das dürfte ich dann.
Wie die Leute hinter der Supermarktkasse, also die haben dann so irgendwie so diese leichte Plexiglasscheibe vorm Kopf, wo ja überhaupt keine gemeinsam genutzte Luft drumherum kommen kann. Die dürfen ja auch ohne Maske, ne? Ja.
Die Plexiglasscheibe ist aber kacke, weil sich in dieser Plexiglasscheibe alles spiegelt. Wirklich alles. Du siehst rückwärts gar nichts mehr. Wenn du fährst, du hast immer von hinten, von dieser Plexiglasscheibe, den Schimmer von deinen Anzeigen und von deinem Taxameter und hast du nicht gesehen. Und denkst so, und dann irritiert sowas von dermaßen.
Aber manchmal ist es schön, wenn man da hinten nicht sehen kann. Also im Bus bin ich froh, wenn ich die Leute hinter mir nie sehen muss.
Das, was mich am meisten daran nervt, ist, dass die Gespräche, du durch diese Plexiglasscheibe, man mag gar nicht meinen, was die an Schall wegschluckt. Also, doch, wenn hinten einer mit mir spricht, dann höre ich eigentlich, die müssen wirklich schreien.
Sonst und dann noch durch 2 Masken durch, ne?
Noch genau. Schöner.
Wenn du noch jemanden hast, der leise spricht, so, dann hast du schon verloren.
Aber putzig fand ich gestern auch. Ich durfte mal wieder Linie fahren und wir haben eine Umleitung. Das heißt, eine Haltestelle, die sehr beliebt ist, um ins Einkaufszentrum zu kommen, weil es geht die nächsten 2 Stationen steil bergauf, ist außer Kraft gesetzt. Ja. Schön ist nur, dass die Gemeinde verpennt hat, einen Zettel ranzuhängen, dass die Haltestelle die nächsten 2 Wochen nicht mehr angefahren wird. Und auf dem Rückweg kommst du immer noch an dieser Haltestelle vorbei und da standen Menschentrauben, die habe ich sonst so noch nicht gesehen.
Und die winkten alle so freundlich.
Genau. Ich halte es dann immer wie die Pinguine aus Madagaskar. Immer schön knuddelig aussehen, lächeln und zurückwinken.
Immer schön knuddelig aussehen.
Es ist so mal so schön, ja. Aber wahrscheinlich in 2 Wochen haben sie es gerafft und dann ist die Umleitung aufgehoben und dann können sie sich wieder bestellen.
Dann steht da keiner mehr.
Ich finde es ja, ich glaube, ich habe die Lebensqualität eines Dorfbewohners jetzt ein bisschen verbessert. Wir fahren ja hauptsächlich geschlossene Schülerlinien, also jeden Tag dieselben Kinder an denselben Haltestellen, aber die Haltestellen sind halt ganz normale Bushaltestellen. Und manchmal komme ich halt durch, wenn wenige Minuten nach mir dann der reguläre Linienbus kommt. Und neulich hat mich so ein älterer Herr schon mal gefragt, so hier, fahren Sie auch nach Offenburg Bahnhof? Und da habe ich gemeint, also irgendwann mal bestimmt, aber jetzt gerade nicht. Der müsste aber gleich kommen. Ah ja, danke. Und beim zweiten Mal wieder eine ähnliche Auskunft gegeben. Und beim dritten Mal habe ich ihn dann mal verklickert, so ich meine, gebe Ihnen mal einen Tipp, wenn Sie hier häufiger stehen. Also auf Linienbussen, die so öffentliche Linien fahren, da ist es verpflichtend, dass vorne im Schaufenster, in dem großen, wo der Fahrer sitzt, irgendwo das Fahrziel angeschrieben steht. Meistens oben, aber manchmal auch auf so einem Schild unten, wenn es eine Vertretungslinie ist. Aber dran stehen muss es. Und das war tatsächlich eine Info, die der in jahrelanger Busbenutzung nicht gewusst hat und dem auch nie wirklich aufgefallen ist. Ich meine, da kommt halt so ein großer Karren, da steigt man ein. Und der war also richtig glücklich, dass er mich jetzt nicht jedes Mal wieder fragen muss, wenn ich hier mit einem unbeschrifteten Bus ankomme, wo nur Hänsel und Gretel vorne drin stehen, auf orangem Grund, dass er mich dann nicht mehr fragen muss, ob ich der Linienbus nach Offenburg bin. Hat ihm richtig gut gefallen, dass ihm das mal einer gesagt hat.
Da muss man aber wissen.
Ja.
Ja, wobei, Also ich fahre ja als Fahrgast relativ selten Linienbus und sogar mir ist schon aufgefallen, dass die meistens ihr Fahrziel relativ klar kommunizieren, dass ich dann vielleicht als Ortskundiger nicht mehr weiß, ob das die Linie ist, die auch über Hinterstrunzendorf geht. Das ist ja nochmal was anderes. Das kann man ja dann immer noch nachfragen, wenn es nicht irgendwie auf dem Fahrplan an der Haltestelle steht. Aber
das ist aber bestimmt eine Berufskrankheit. Beim Bahnfahren war es ja wieder was anderes.
Da stand, aber dass der Zug nach Karlsruhe fährt. Und Zug ist für mich bislang immer so die Gesamtheit gewesen der verbundenen Fahrzeugteile von Lok bis ans andere Ende.
Ja, was schön ist eigentlich auch, wenn man so bei Krankenfahrten, die wir haben, man kann es eigentlich die ja, Anschrift des Grauens nennen. Ich hatte letztens Blinden in eine Einrichtung gefahren und hatte als Folgeauftrag, fahren Sie bitte genau von derselben Einrichtung 120 Meter auf die andere Seite zum anderen Gebäude und bringen Sie da einen Blinden hin. Wo ich mir dachte, also eigentlich warum sollte ich den aus einer Arbeitsstätte in ein Schulgebäude rüber bringen und B, warum muss ich fahren? Dann nehme ich ihn einfach an den Arm und bringe ihn rüber. Kam mir dann aber doch ein bisschen relativ spanisch vor, rief dann in der Zentrale an, meinte ich, ist das richtig, soll ich den nur begleiten? Naja, wenn es da so steht, wird's so sein. Ganz ehrlich, wo will denn der heute Abend hin? Dann fiel ihr ein, der wohnt garantiert nicht in diesem komischen Gebäude. Ja, also heute Abend will der ungefähr 40 Kilometer entfernt irgendwo hin. Ist so schön. Warum will er von heute Morgen nicht da aus dahin? Ja, das ist jetzt eine sehr berechtigte Frage. Und zweite Frage meinte, die ich noch hätte, wie soll ich bitte von hier aus 40 Kilometer entfernt in 2 Minuten zurücklegen, morgens im Berufsverkehr?
Ja, kannst du aber anstellen. Ein bisschen
flexibler bitte. Ja, also.
Kannst du aber anstellen.
Gell? Ja, angeblich.
Ja, war das dann gleicher Straßenname, nur in einem anderen Ort? Oder wie kam es denn dazu?
Keine Ahnung. Es wäre wohl angeblich eine Fehlbuchung über die App gewesen vom Fahrgast selbst. Er hätte halt als Startpunkt seinen Zielpunkt 2-mal eingegeben und ja.
Ah ja, okay.
Oder so, wie ihr es vorhin hattet, so Straßennamen und Ortsnamen vertauschen. Schön ist, wir haben hier so einige Orte, die gibt's 3-mal im Land. Und natürlich.
Und das in so einem kleinen Land, das ist Respekt.
Einmal oben im Norden, einmal in der Mitte, einmal im Süden. Ja, wohin denn nun?
Aber das hasse ich ja auch immer. Also, manchmal habe ich das Gefühl, mein Disponent ist ja gleichzeitig mein Chef. Das ist manchmal nicht gut. Weil das Schlimme finde ich immer, der ist ja jahrelang selber, er hat das Unternehmen ja vom Schwiegervater übernommen. Also der ist ja vorher auch schon jahrelang selbst gefahren. Und manchmal denke ich mir so, du musst doch wissen, wie lange man braucht, oder? Das musst du doch einigermaßen wissen, eigentlich. Aber da gehen, glaube ich, beim Chef sein und als Fahrer gehen da die Meinungen, glaube ich, irgendwie auseinander, wie lange man zu brauchen hat für irgendwelche Strecken.
Kommt ja, auf den eigenen Fahrstil drauf an, ne? So.
Ja, aber der eigene Fahrstil bedeutet aber auch, dass ich meinen Führerschein eigentlich behalten möchte.
Ach komm jetzt.
Das ist deine Meinung.
Ja. Das ist das Einzige, was ich gelernt habe. Ich fahre nicht schneller, wie da steht. Das wird nur teuer. Das wird immer teurer.
Ich fahre nicht so schnell, wie es da steht. Also ich entsinne mich so ein paar Folgen vorher zurück, dass da irgendwo so eine Kamera stand.
Ja. Das hat, aber seit dem Moment ist das, vor 2 Wochen wurde ich nochmal geblitzt. Aber
das ist wie beim Abnehmen. Ah, der kommt. Ja. Die eine Torte.
Da wurde ich da auch, da hatte ich die Schweißperlen schon wieder auf der Stirn stehen. Ich wusste, dass ich nicht allzu schnell war. Aber wie das dann so ist im Gespräch mit der Kundschaft, ne, und dann hast du mal übersehen, dass aus der 100er eine 80er wurde. Dann hat es mal eben kurz aufgeblinkt, dann hatte ich ein neues Passfoto und dann rief Chef mich an und meinte, hör mal, ich habe mal so einen Anhörungsbogen ausgefüllt. Ich so, was?
Anhörungsbogen ist kein gutes Zeichen.
Richtig. Habe ich mir auch gedacht. Das letzte Mal, als ich das hatte, hat dann 165 Euro und einen Punkt gekostet.
Also damit wäre ich hier ungefähr 12 km/h zu schnell gefahren.
Und dann habe ich mir gedacht so, oh nee, und dann war ich dann am Rechnen, nee, das andere ist jetzt 2 Jahre her, nee, ist okay, ich bin nicht mehr in dem Rahmen drin, wo das gefährlich werden könnte, rein theoretisch. Gucken wir mal, ob es zukommt. Und bei uns haben die mittlerweile das Neueste, dass du keine kmh-Zahl mehr draufgeschrieben kriegst, wie viel du zu schnell warst. Da wird direkt bei Firmen und Fahrzeugen hier ein Anhörungsbogen geschickt zu Chef.
Ja, und da steht nichts drauf. Auf der Anhörung steht es nicht drauf, weil es wiederum was ist, was ja eigentlich nur den Beschuldigten was angeht.
Genau. Aber für mich war das so, ich war hier 2 Wochen am Zittern, bis die blöde Post bei mir war. Und im Endeffekt hatten wir hier um 9 km/h geredet, was dann 40 Euro kostet oder so. Ich denke so, Alter, und dann bist du hier 2 Wochen am Zittern ohne Ende. Weil du bist ja eigentlich, ich war mir sicher, dass ich nicht allzu schnell war, aber du kommst ja trotzdem ins Grübeln. Ne? Hätte ja auch sein können, dass man, keine Ahnung, gebremst hat aus Schreck und dann den Tacho falsch abgelesen hat oder sonst irgendwas.
Ja, klar. Ja, wir haben bei uns in der Gegend, in einem Dorf, wo wir regelmäßig zur Schule hinfahren, auf dem Weg zur Schule so ein kleines Stückchen Einbahnstraße, die auch verkehrsberuhigt ist, also hier 10 km/h, also 7, aber ab 10 wird geblitzt. Und da steht ein fest installierter Verkehrsüberwacher am Straßenrand. Und das wissen wir natürlich alle. Und neulich fuhr ich das erste Mal mit dem Ford Transit einer Kollegin und ich habe halt nicht so genau auf den Tacho geschaut, sondern ich habe einfach am selben Punkt, wo ich mit meinem Stammauto immer das Ausrollen anfange, auch das Ausrollen angefangen. Es stellt sich raus, der Ford Transit, der hat also wesentlich mehr Schubenergie. So dass ich dann also am Ende hier mit vorwerfbaren 12 geblitzt worden bin statt 10. Also das war jetzt auch preislich noch vollkommen hier im erträglichen Rahmen. Aber es war natürlich ein großes Hallo. Ich möchte nicht sogar sagen, hier ein Gespött zu meinen Ungunsten in der Firma, dass ich es also geschafft habe, an einem Blitzer, den wirklich jeder von uns im Kreis kennt, mich blitzen zu lassen.
Ja, nichts ist so
aber Ich möchte es mal so sagen, ich fahre jetzt seit einer Woche mit dem großen Bus seit längerer Zeit mal wieder unter anderem an diese Schule und ich freue mich schon auf das Gespött, wenn nächste Woche die Post kommt. Müssten auch wieder 2 zu viel gewesen sein, also viel mehr kann es nicht gewesen sein, aber es reichte für eine Auslösung.
Hey, das sind ja dann meistens die Blitzer, wo du ganz genau weißt, dass du da stehst, die dich dann killen, das sind ja nicht die Blitzen, die man meistens nicht auf dem Schirm hat. Ja. Schlimm wird es, wenn es Starrenkästen sind. Dann wird es schlimm, die da schon Ewigkeiten stehen.
Ja, von so einem rede ich. Ich rede von einer stationären Anlage. Die steht da rund um die Uhr. Auch von sowas rede ich doch gerade.
Also bei stationärer Anlage habe ich so Kopfkino. Weißt du, so einen armen Wachpolizisten mit Ketten an Baum gekettet und Fotoapparat in der Hand, der bei Wind und Wetter da stehen muss.
Ja, also das fände ich jetzt für das Geld, was ich an die Gemeinde Willstift gerade abdrücke, fände ich das auch angemessen.
Aber was hier immer mehr wird, sind die Streckenradare, die wir kriegen. Also sollte es irgendeinem von euch mal aus dem Saarland nach Luxemburg verschlagen, wenn man bei Schengen über die Grenze fährt und fährt dann auf der A13 weiter, der erste Tunnel, der ist über die gesamte Länge geschwindigkeitsüberwacht und hier bei uns in der Ortschaft, da hast du eine Messung auf 4 oder 5 Kilometer.
Ach so, da messen die dann die Durchschnittsgeschwindigkeit, genau. Oder wie?
Okay. Und nett. ab dem ersten kmh zahlt es hier schon 49 Euro, schnell steigend.
Oh, das ist ja relativ günstig.
Gell?
Oh Gott. Das ist ja sogar noch viel, da kommt drauf an, wie viel erlaubt ist. Je nachdem ist es sogar in Frankreich noch günstiger. Wenn mehr als 50 erlaubt waren, kosten die ersten 19 km/h ja nur 45 Euro, wenn man gleich zahlt.
Schön. Mit Payback-Punkten?
Ich weiß gar nicht, an was für ein Sammelsystem die angeschlossen sind.
Payback-Punkte.
Ja, da lohnt sich's doch wenigstens. Heute dreifach Punkten. Das ist.
Und weil ich es gerade wieder für unseren Bus, den ich nächste Woche für Brüssel verwenden werde, gemacht habe, kleiner Service-Hinweis an alle Hörenden, egal mit was für einer Art von PKW ihr nach Brüssel reinfahren wollt, ihr möchtet das Auto vorher kostenlos für die Umweltzone auf dem Portal anmelden, sonst teuer.
Ja, das hatten sie doch. Haben sie es nicht ausgeweitet in Belgien irgendwie?
Es gibt wohl inzwischen noch weitere Stadtbezirke, ich glaube Gent. macht auch mit. Also Brüssel auf jeden Fall. Und es kostet nichts. Man muss halt hier mit den Schadstoffwerten hier und dem Fahrzeugschein sein Auto einmal anmelden. Und dann kann man für 3 Jahre lang ohne weiteres Gedöns da reinfahren. Wenn man vergisst, sich anzumelden und hier von der Videokontrolle erwischt wird, dann kostet es, glaube ich, 150 Euro. Und wenn man reinfährt, obwohl man vorher eine Ablehnung bekommen hat, weil Auto zu sehr stinkt, dann kostet es, glaube ich, 300 Euro. Und man kann sich irgendwie, wenn man jetzt den Spezial-LKW mit Werkzeug fährt, der jetzt in Brüssel gebraucht wird, der aber leider zu schadstoffstark ist, man kann dann, wenn man ansonsten nicht rein darf, glaube ich, für bis zu 10 Tage im Jahr für relativ sehr teures Geld so Tagespässe kaufen, wo man dann doch rein darf. Da reden wir aber dann schon gerne mal von 40 Euro am Tag. Boah.
Ja, so schön wie die 10er-Karte für den Bus in die Schweiz, ja.
So in etwa, genau.
Also irgendwann wollen wir unbedingt nochmal nach Interlaken und haben wir auch festgestellt, wir fahren dann von Koblenz aus mit dem Zug, wird günstiger, als wenn wir uns gleich die Jahresvignette für ein Wochenende da reinkleben müssen. Und das Schöne ja, ist halt...
Wobei ich also tatsächlich allen hohen Schweizer Preisen, den Preis für die Jahresvignette, den finde ich dann im Vergleich zu, was Dinge sonst in der Schweiz kosten, erstaunlich günstig, weil der liegt hier immer noch bei 40 Franken, gilt 14 Monate. Und also wenn man jetzt guckt, wie schnell man 40 Euro auf der französischen Autobahn für eine einzelne Strecke verfährt.
Oh ja.
Also das kann sich jetzt im Vergleich zu französischen Autobahnpreisen auch schon mal für eine Hin- und Rückfahrt, wenn das ein paar hundert Kilometer in der Schweiz sind, rentieren. Ja. Also den Preis finde ich jetzt eigentlich gar nicht so übertrieben, aber natürlich wäre es schön, wenn man auch für, keine Ahnung, für 10 Franken irgendwie eine Monatskarte bekommen könnte stattdessen, wenn man wirklich weiß, man kommt nur einmal hin.
Eben, ja. Ja gut, aber andererseits, die Verbindung ist halt per Zug sehr gut.
Ja, klar, dann... Und wenn man das Auto dort unten nicht braucht, dann ist ja alles gut.
Interlaken kannst du eigentlich alles mit den Öffentlichen da unten machen. Und ist wunderschön.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Interlaken schon mal war. Also ich war ja schon in einigen Orten in der Schweiz, aber an Interlaken habe ich jetzt keine...
Interlaken leider nicht. Also da will ich unbedingt mal hin, weil es liegt so wunderschön an 2 großen Seen. Kannst halt auch mit der Bergbahn halt auf den 3000er hochfahren und kannst da oben den Tag verbringen. Eine Sache, die mich sehr reizt und die Unterkünfte sind sehr für die Schweiz sehr erschwinglich.
Aha, wie kommt's, wenn es so schön ist dort? Haben die da trotzdem Leerstand oder warum sind die dann da vergleichsweise günstig?
Also entweder jetzt durch Corona, dass sie so viel Leerstand haben, aber ich habe halt da auch gleich nach Ferienwohnungen wieder geguckt und nicht nach Hotels. Vielleicht ist es halt angesagt, da im Hotel da zu gastieren.
Ja, aber nicht, dass es dir... so wie mit norwegischen Sixpacks geht, dass dann der Ferienwohnungspreis irgendwie pro Tag und Person ist.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, das liegt ja wirklich sehr schön zwischen den 2 Seen da.
Ja, ist herrlich.
Thunersee und Brienzersee. Okay.
Ich habe zwar nie Latein gelernt, aber ich möchte fast behaupten, dass Interlaken auch irgendwie sowas bedeutet wie zwischen Seen.
Mhm. Aha.
Das ist jetzt für einen Audio-Podcast doof, wenn keiner redet.
Die wollten mal gucken, wann die Aufforderung kommt.
Wann es der Erste nicht mehr aushält. Ja, ich hab verloren.
Gut, ich kann ja mal nebenbei so preisgeben, was ich mache. Scroll, scroll, scroll.
Scroll, scroll, das stimmt sogar noch. Das ist wirklich vom Lateinischen ab und bedeutet zwischen den Seen. Meine Güte, hey. Ist ja Wahnsinn. Da muss ich gerade echt googeln. Nicht, dass ich dir nicht geglaubt hätte, aber ich wollte das gerne wissenschaftlich durch Wikipedia bestätigt haben.
Wissenschaftlich und durch Wikipedia.
Ja. Alles, was bei Wikipedia steht, ist wahr.
Ja, ja. Wer hätte es jemals angezweifelt?
Das stimmt.
Nee, aber von daher, also so mal im Sommer, mal gucken. Also, wer weiß. Wie es denn nun mit dem Urlaub läuft und.
Ja, da muss man halt abwarten. Ich meine, wir hatten dieses Jahr, wo es abgesagt worden ist und wir hatten uns ja wirklich geärgert, aber wir haben das gleiche Ferienhaus wieder, nur diesmal die Etage da drüber gefunden. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal nach Bayern. Wir finden es da unheimlich schön.
Du, Bayern ist und ja auch eine
unheimlich. Ich habe noch lange nicht alles durch, obwohl ich absolut. Da schon, keine Ahnung, gefühlte 15 Jahre immer in dem gleichen Dorf, immer mit meinen Eltern in Herbsturlaub gefahren bin. Aber da war für mich jetzt auch, weil ich schon jahrelang nicht mehr da war, war das echt nochmal schön.
Ich muss auch sagen, so die ganze Gegend um den Kiebensee rum gefällt mir unheimlich. Also.
Ach, da gibt es richtig schöne Ecken. Muss man jetzt mal gucken, ne, was so Wanderung angeht, gerade auch mit Hund, da muss man halt ein bisschen, weil im Sessellift brauche ich den Hund nicht mit hochzunehmen. Ich habe halt kein Schoßhündchen, ich habe keinen Chihuahua, den ich in die Tasche stecken kann. Da wird dann ein bisschen kompliziert, mit dem den Berg hochzufahren.
So mit dem E-Scooter.
Gibt's da nicht so Geschirre für den Hund, die oben so eine Halteschlaufe haben, dass du sie einfach so unter deinen Sessel-Liftsessel so einhängen kannst? So Stück.
Obwohl, müsste man eigentlich mal mit dem Geschirr, die machen ja hinten immer diese Sommerrodelbahnen hinten dran geklemmt an diesen Sesselliften. Vielleicht geht das auch irgendwie mit dem Hund, wer weiß.
Aber wieso? Dein Frauchen fährt mit Töchterchen und du hast einen Hund auf dem Sitz neben dir, das geht doch auch.
Du kennst meinen Hund nicht, ne?
Doch.
Ja doch, du kennst meinen Hund wohl, ja. Du weißt auch, dass der nicht gerade, der ist ja immer noch so bekloppt wie damals. Dann ist ja nun, ich glaube nicht, dass der ruhig sitzen bleibt. Und 30 Kilo möchte ich nicht die 2000 Meter hoch halten müssen.
Also, der nimmt eine geschlossene Gondel.
Ja, die haben wir ja auch, aber die sind so unfassbar teuer geworden da. Also der Sessellift, der geht noch, aber die Gondelbahnen zum großen Arbor hoch,
Wahnsinn, ne?
Also, da muss ich schon sagen, also wir haben mit 4 Personen knapp über 50 Euro bezahlt.
Ja.
Finde ich dann schon, also dafür, dass du dann 10 Minuten hochfährst, finde ich das schon ein bisschen
gut verdientes Geld.
Genau, gut verdientes Geld.
Das hatten wir am Wolfgangsee, hatten wir das gehabt vor 2 Jahren, wo wir da waren. Da zahlst du auch so in dem Dreh. Aber ganz ehrlich, Wartung kostet Geld. Also
das ist ja auch logisch, ne? Aber ich sag mal, so eine Sesselliftbahn, wie wir halt am großen Aber am hohen Bogen haben, da so für die 50 Euro bin ich mit meiner Tochter 4-mal hoch und 5-mal runtergerodelt, so ungefähr. Ne? Mhm. Für das gleiche Geld, wofür ich damals nur auf den Aber rauffahren durfte. Ja, und da überteuerten Kaiserschmarrn zu essen, ja? Der fast genauso teuer war wie die Bergfahrt und die Talfahrt zusammen, so ungefähr.
Also es ist schon mindestens 10-12 Jahre her, da habe ich mir mal an einem freien Tag in Garmisch den Luxus gegönnt, auf die Zugspitze hochzufahren. Ich meine, da reden wir jetzt natürlich ingenieurstechnisch auch nochmal von ganz anderen Leistungen. Das ist ja irgendwie auf der einen Seite, das sind ja wie 3 Bahnen, die man da irgendwie benutzt. Da fährt ja eine normale Bahn bis zu einer gewissen Höhe, dann irgendwie eine Zahnradbahn, glaube ich, oder mit einer Gondelbahn wieder runter, dann fährt man so ein Dreieck. Und das lag damals schon für mich alleine bei um die 50 Euro. Das war schon ordentlich Geld, aber...
Ja, okay, aber dann ist wieder so das Ding, wenn ich jetzt so Zugspitze so, wie oft kommst du hin und wie oft fährst du da hoch, ne? Mhm. Ich glaube, das Geld würde ich auch investieren, weil mich das einfach mal interessieren, wo wir leider mal da waren, hatte die Bahn leider zu. Das ist halt auch
doof. Als ich oben war, das Wetter war sehr schön, als ich hochfuhr, kaum war ich oben, zogen die Nebel auf. Also ich habe von oben, hatte ich genau eine Minute irgendwie so einen Flecken, wo ich unten im Tal was gesehen habe. Das war ein bisschen blöd. Als ich wieder runtergefahren bin, hat sich das dann auch relativ schnell wieder verzogen gehabt.
Gutes Timing.
Ja, gibt halt so Sachen, ich würde auch unbedingt gerne mal auf den Brocken raufen. Da gibt's ja diese lustige Brockenbahn, diese historische. Mhm. Aber das ist ja ein Mega-Geld, was du dafür ausgibst, für hoch und für runter. Oder nur eine Strecke reicht ja schon für diese Bahn, die da ist. Eine schöne alte Dampflok ist natürlich super. Ne?
Ja. Aber da hast du auch wieder die Instandhaltungskosten.
Also. Ja, klar.
Und auf dem Parkplatz der Dampfbahn hast du dann ein Dieselfahrverbot wegen Feinstaub.
Das ist ja so lustig, wir haben ja auch noch so eine Schmalspurbahn, so die Selfkantbahn. Wenn die hier durchfährt, weißt du, mein Diesel mit so einer Plakette, da muss ich keine Ahnung, was für. Ich meine, die fährt auch öfters. Ne? Ich fahre mit meinem Auto so öfter, wie die Bahn wahrscheinlich fährt da. Ne? Aber dann hast du die nächsten 2 Dörfer, hast du komplett unter Qualm stehen, wenn die losfährt hier.
Selfkant ist doch hier eine der Zipfelgemeinden. Da wollte ich doch auch irgendwann mal hin.
Genau, westlichster Punkt Deutschlands.
Genau.
So, der westlichste Punkt hat sogar einen Geocache und der ist so knapp 5 Kilometer von mir entfernt.
Ah. Also ich war tatsächlich in meinem Leben schon am südlichsten und am östlichsten Zipfel, aber ich hatte irgendwann auch nochmal die spinnerte Idee, mal eine Reise zu allen 4 Zipfelgemeinden so in einem Rutsch zu machen. Ah. Und ich gehe noch mit einem für dieses für diesen Reisezweck eher ungewöhnlichen Fortbewegungsmittel schwanger, aber vermutlich wird es mir spätestens am dritten Tag ankotzen, aber es wäre eigentlich bekloppt genug, dass ich es mache. Also ich habe überlegt, wie lang ist man eigentlich unterwegs, wenn man alle vier Zipfelgemeinden ausschließlich mit Linienbussen ansteuern will. Mhm. Ich kam also für die Strecke, für die 60 Kilometer von Kehl bis Triberg im Schwarzwald, kam ich schon auf 3 Stunden Reisezeit und umstiege an Orten, wo ich selbst als Einheimischer nicht umsteigen möchte.
Ja, super, da brauchst du hier von einem, da brauchst du hier von einem Dorf zum anderen. Also da brauchst du auf die Öfis brauchst du dich hier nicht zu verlassen. Ja, Westzipfel kannst du eigentlich mit den Öfis kammern, macht aber absolut gar keinen Spaß. Also das ist
so. Es geht ja nicht um Spaß an sich. Ja? Es geht
ich möchte gerne Spaß haben bei so einer Tour. Weiß ich nicht, ob das hier mit den Öfis wirklich so gut klappt. Das ist ja hier so, dass selbst du schon vor Probleme gestellt bist, wenn das Töchterchen jetzt quasi in die nächste Stadt zur Schule muss und die Schulbusse selbst hier so toll fahren, dass sie eigentlich so spät zur Schule kommt.
Na super.
So, der Schulbus hier bei uns im Dorf, wir haben die Bushaltestelle, keine Ahnung, 300 Meter von unserem Haus entfernt, da fährt der Schulbus aber erst um 7:45. Das ist ja doof. Warum nenne ich das Ding überhaupt noch Schulbus? Der kommt an keiner Schule hier in der Ecke pünktlich an. Also bist du jetzt gezwungen, das Töchterchen ein Dorf weiterzufahren, weil da der Zug, weil da der Bus pünktlich abfährt und die auch nicht so lange unterwegs ist. Ne? Wenn ich die von hier aus jetzt schicke, und das war unsere Überlegung, ja, wenn ich die von hier aus schicke, dann ist die 1,5 Stunden unterwegs, muss 4-mal umsteigen und wird noch mitten in der großen Stadt irgendwo rausgelassen, wo sie dann nochmal 1/4 Stunde zu Fuß zur Schule gehen muss. Also das ist für mich so, als Elternteil muss ich sagen, so, ey, Leute, macht das doch nicht so kompliziert. Ne? Wie soll ich meine Tochter verklickern, die dann erstmal Bus fährt, wo die alles ein- und aussteigen muss? Das dauert ja Ewigkeiten, bis sie da drin hat. Da blicke ich ja noch nicht mal durch.
Wie ja, die eine so. Schülerin, von der sie berichtet haben, die jeden Tag mit dem Taxi zum Schulbus fährt, war sage und schreibe immer 350 Meter oder so, weil es keinen Gehweg vom Schulbus bis zu ihrem Haus geht und sie über eine Bundesstraße laufen müsste, hat denn die Gemeinde ihr täglich ein Taxi gestellt?
Also sowas gibt's ja. Bei uns gab es auch mal so eine schöne Provinzpause, ist schon viele Jahre her. Wir fuhren also hier auch auf so einer geschlossenen Linie für eine Schule für Kinder mit besonderen körperlichen und geistigen Ansprüchen. Fuhren wir also ein Mädchen, was in einem Spezialrollstuhl saß, von sich zu Hause. Und die wohnte in so einem Seitental eines Haupttales des Schwarzwaldes, landschaftlich wunderschön gelegen, aber wenn man die Landschaft sich zu Ende angeguckt hat, dann war es das halt dort auch, da ist ansonsten nicht viel. Und das war nie ein Problem, also haben wir die dort abgeholt auf der Linie und haben die dann hingefahren. Und irgendwann war sie dann so alt, dass sie nicht mehr schulpflichtig war, aber noch 3 Jahre in die Schule durfte. Und das wollten die Eltern und sie gerne in Anspruch nehmen. Und der Kostenträger hat auch gesagt, ja, ist gar kein Problem. Machen halt alles weiter so wie bisher. Ne? Wäre ja sonst Blödsinn. Ne? Also das Kind muss ja die junge Dame muss ja befördert werden. Kind konnte man ja nicht sagen, war ja schon volljährig. Jetzt hat es aber dann irgendeinem anderen Busunternehmen nicht gefallen, der das mitbekommen hat. Und der hat dann irgendeine Vorschrift rausgekramt, dass Leute, die freiwillig zur Schule gehen, also auf jeden Fall nur eine Beförderung von der Bushaltestelle bezahlt bekommen, aber nicht von der Haustür. Und da gibt es wohl auch keine Sondergenehmigung oder gab es damals nicht für Schwerstbehinderte. Ja gut, da hat also der Landkreis sehr kulant, unbürokratisch und schnell reagiert. Und seitdem prangte unten an der Hofeinfahrt zum Haus der Familie, ich nenne sie jetzt mal Huber, ein Bushaltestellenschild mit dem Haltestellennamen Haus Huber.
Sehr schön.
So, führte dann dazu, dass derjenige Busunternehmer, der damals die Stadtringlinie in diesem kleinen Städtchen operated hat, sich tierisch beklagt hat von wegen, ja, warum steht hier ein Bushaltestellenschild, wenn wir da gar keine Linie bedienen? Was dann dazu führte, dass der 2 Jahre lang jeden Tag mehrfach leer am Haus Huber vorbeigefahren ist, weil die Linie, weil die Haltestelle in den Linienplan aufgenommen werden musste. Da fuhr aber niemand, weil also der einzige Mensch, der dort mit dem Bus fuhr, der wurde ja von uns abgeholt. Und die anderen, die fuhren anderweitig dorthin, wo sie hin mussten. Aber war natürlich bei einer Kilometervergütung für das Busunternehmen auch nochmal interessant. Und sie haben es dann sogar irgendwann ausgebaut, weil es da hinten auch Wanderwege gibt und haben also auf der Strecke, die dann der Ringbus jetzt ohnehin fährt, noch ein paar andere Haltestellen auch in die Nähe von Gasthäusern oder von Einstiegspunkten zu Wanderwegen gesetzt. Also am Ende hatte es noch einen vernünftigen Zweck, aber wie es entstanden ist, das darf man eigentlich keinem erzählen.
Ja, ist genauso schön wie auf unserer Linie. Warum fahren wir sonntags durch ein Industriegebiet, wo alle Firmen zu haben? Aber gut, Chris ist ja bezahlt, also von daher.
Ja, eben. Und, ja, und je weniger Leute du im Bus hast, umso mehr halten sich die Leute an. Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen, ist doch gut.
Ja, wohl wahr.
Ich fand das diese Woche so süß, da hatte die Schule, die wir regelmäßig beliefern, einen Wintersporttag, also hier so ein bisschen Schlitten und Rodelfahren im Schwarzwald, da wo noch 10 Quadratmeter Schnee gelegen sind, viel war es nicht mehr. Und die Begleitlehrerin, die war also mit dem Fahrzeug nicht vertraut, die Kinder kannten das schon und die fragte mich mal so pro forma, sagen Sie mal, könnten die Kinder im Notfall im Bus auf die Toilette gehen? Und ich guckte sie ganz entsetzt an und gemeint, bitte auf gar keinen Fall. Da meinte sie, na, Sie sind aber streng. Ich so, nee, nicht wegen streng. Der Bus hat keine Toilette. Ach so, ja, also dann wäre das ja wirklich ein bisschen ungünstig, meinte sie. Und ich so, ja, eben, aber habe ich gemeint, aber bevor es einem zu den Augen rausläuft, dann halte ich auch mal rechts irgendwo am Rand an. Also wenn das dann reichen sollte im Notfall, ne? Sagen Sie einfach Bescheid.
Ich habe gar keine. Ja, das ist.
Ich fand es ja auch so süß, wie ich es vertwittert hatte, dass die Kinder dann gefragt haben, sag mal, warum muss denn der Busfahrer nicht arbeiten? Der fährt mit uns ja immer nur spazieren.
Musst du eigentlich bezahlen dafür? Was musst du deinem Chef bezahlen, dass du so gute Autos fährst?
Das wurde ich mal gefragt, als ich mal mit einem Leih-Scudo ankam, der halt vom Autohaus in Vollausstattung präsentiert wurde, weil unserer in Reparatur war. Musst du deinem Chef arg viel bezahlen, dass du damit fahrst?
Sag bring ich nicht noch auf Ideen.
Der macht es noch, wenn er das hört. Ja.
Aber gut, Sie haben auch schon die Betreuerin gefragt, warum die denn nicht arbeiten, nur den ganzen Tag mit den Kindern spielen. Das ist, ja, das ist genauso, da kamen sie letztens zu mir an, sag mal, willst du Urlaub haben? Meinte ich, naja, wer will denn eigentlich keinen Urlaub haben? Ja, dann musst du zu deinem Chef gehen. Und dann sagst du dem, du gibst mir jetzt Urlaub, weil ich will Urlaub haben. Meinte ich, ja, okay, und wer fährt euch dann? Nur irgendein anderer Fahrer eben.
Irgendwer anders, ja, genau.
Du musst nur fragen.
Ich bin ja bei uns in der Firma. Dadurch, dass ich schon so lange dabei bin, bin ich durchaus geeignet, Leute zu vertreten, die gerade fehlen auf ihren Linien oder auch im Taxi oder sonst was. Ich bin ja relativ breit einsetzbar, weil ich alles schon mal gemacht habe im Laufe der Zeit. Ich bin ja nun Corona-bedingt in meinem Hauptjob, der darin besteht, touristische Reisebusfahrten durchzuführen, seit knapp 2 Jahren annähernd arbeitslos. Ich habe trotzdem jeden Monat fast jeden Monat so viel Überstunden, dass eigentlich nochmal ein kompletter Minijob davon bezahlt werden könnte, weil ständig bei uns irgendwie jemand anders fehlt. Und
willkommen im Club.
Jo, ich meine, dass ich die Urlaubswoche Mitte Januar, das war also auch noch Resturlaubsabbau und ich habe noch 3 Tage Resturlaub von letztem Jahr. Und so das war wenig? Eigentlich... Ja, und das war eigentlich auch nur der Ausweichtermin. Ich hätte ja lieber gerne zwischen Weihnachten und Neujahr, wo bei uns normalerweise gar nichts los ist, gehabt, weil da wären meine Hamburger Freunde auch in Berlin gewesen und die hätte ich schon ganz gerne gesehen. Aber da ging es bei uns tatsächlich auch wieder nicht. Weil sobald der eine wieder zurückkommt, ne, hat dann der andere. Jetzt sind wieder 2. Also wir haben ein Pärchen. Er ist Fahrer bei uns auf einer Linie und sie ist Beifahrerin, weil das Leute mit Epilepsie sind. Mhm. Die haben jetzt halt die Quarantäneanordnung aus Gründen beide gleichzeitig gewonnen. Ne? Und schon sind wieder 2 Leute zu ersetzen. Das ist auch momentan ganz... Das war am Freitag ganz lustig. Da habe ich das eben erfahren. Ja, heute Mittag fährst du die Tour von Kollegen Dings, weil Kollege Dings muss eben einen von dem Pärchen vertreten, weil der eine Tour kennt. Mhm. Triffst du dich mit ihm auf dem Aldi-Parkplatz? Da kommt er hin und bringt das Auto dir, was du brauchst, dann für seine Tour, weil er holt dort den Rollstuhlsprinter von dem Kollegen, der neben Aldi wohnt. Ah ja, okay. Mein privates Auto steht... am Büro neben meinem Antiktaxi, das habe ich dort bewusst so stehen gelassen, weil ich muss ja nachher nochmal los, also Aufnahmezeitpunkt Sonntag, einen jungen Mann nach Sindelfingen schnell bringen. Und da ist das Antiktaxi schon wieder fast 48 Stunden gestanden. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich Starthilfe brauchen. Deswegen habe ich mein Auto mal nebendran stehen gelassen, damit ich da irgendwie Strom geben kann. Und ich denke mal, morgen früh werde ich einen Spaziergang unternehmen zum Aldi, das ist nicht so weit weg, um den Schulbus dann pünktlich zum Dienstbeginn zu übernehmen, damit die Autos mal so aus der Stadt wenigstens mal so auf einen gesammelten Platz kommen, wo ich dann Zugriff drauf habe, dass ich mir nicht auch noch ständig merken muss, wo das Auto jetzt steht, was ich gerade jetzt für eine Vertretung brauche. Die stehen einfach überall. Ich bräuchte wie in so Lagezentren in Krimiserien. Ich bräuchte einfach mal so eine Tapete mit dem Stadtplan, wo ich dann so coole, bunte Stecknadeln.
Ich meine, da haben wir ja wirklich wir sind auch ein relativ kleines Unternehmen. Ne? Jeder kriegt sein Auto mit nach Hause, da ist er dann halt für zuständig. Und
Auto mit nach Hause ist auch toll. Ja. Fährst du am Weihnachtsabend oder wann das war? Ne, war Silvesterabend. Fährst du mit dem Auto von Kollegen C.? Kollege C. ist da leider schon in den Kurzurlaub. Also er hat gemeint, er legt den Schlüssel dann bei sich in seinen Hausbriefkasten ganz nah an die Kante. Also bitte vorsichtig tasten, weil wenn du den zu weit reinschiebst, dann haben wir ein Problem. So, okay, wenn mir jetzt noch einer verrät, wo Kollege C. genau wohnt. Ach, das weißt du gar nicht. So und so Straße.
Ja, also im Prinzip, ich hoffe ja, dass es langsam wieder ein bisschen ruhiger wird, weil ich würde furchtbar ganz gern mein Aufgabenfeld noch ein bisschen erweitern. Im Prinzip hat keiner was dagegen in der Firma, außer Big Boss. Und Big Boss meinte das einfach nur so, nicht, dass ich es dir nicht zutrauen würde, die neuen Aufgaben hier zu erlernen. Aber wenn ich dich da hinsetze, verdammt nochmal, wer vertritt dich denn wieder? Ja,
das ist das Problem. Das haben wir halt auch mit Urlaub. Ich meine, wir sind ein kleiner Betrieb, aber im Endeffekt sind wir nur, also Chef und ich, die Einzigen, die Vollzeit fahren. Und wenn jetzt einer von uns beiden in Urlaub geht, ist das echt kompliziert. Also ich weiß schon, dass Chef mir schon immer sagt, du kriegst keinen Urlaub mehr. Warum? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, weil ich bin ja wirklich derjenige, der wirklich immer fährt. Ne? Wenn der anruft, ist okay, weiß ich Bescheid, ich fahre, da macht mir auch alles nichts aus, aber wenn er in Urlaub ist, genauso wie wenn er in Urlaub ist, dann muss ich natürlich die Aufgaben von Chef noch, muss noch die Disposition mit übernehmen, das ist für mich dann natürlich so, ist schon nicht einfach.
Du könntest ja,
wenn du so ein Kleinbetrieb bist.
Du könntest ja Teilzeiturlaub nehmen. Du nimmst deine Urlaubstage künftig immer nur noch von 9 Uhr, wenn die Schüler rum sind, bis 15 Uhr, wenn die Schüler wieder anfangen. Und kannst dann, weißt du, davor und danach, also hast dann immer so Halbtagsurlaub, ne? So,
ja, das Problem ist halt, die anderen, die halt bei uns arbeiten, ne, die haben dann schon mal prophylaktisch 2 Tage frei in der Woche, ihre festen Tage, und dann brauchst du die auch nicht anzurufen. Das ist schon, nicht so also einfach dann.
Für deine Idee, Daniel, könnte ich da nochmal einen netten Tweet rezitieren. Bring ihn noch auf doofe Ideen. Nee, ja. Aber es würde mich schon interessieren, halt die Folierarbeit zu erlernen.
Ey, ich habe hier immer noch einen BMW spannend, stehen, ja. Da kannst du dich gerne drin austoben. Das ist gar kein Thema, den bringe ich dir gern vorbei.
Lass es mich erstmal erlernen.
Ja, du kannst auch an dem Fahrzeug lernen. Das ist
nicht so schlimm. Es ist wie beim Friseurhandwerk, die brauchen ja auch immer Modelle, die sich zur Verfügung stellen. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie verschrammt mein Logan aussieht, also wenn ihr noch ein Foliermodell benötigt, also, können da auch drüber schwätzen.
Das Problem ist, die haben momentan echt so viel Arbeit. Die haben jetzt gerade 21 Linienbusse für die eine Firma, 15 Linienbusse warten für die nächste Firma. Und dann haben sie noch ganz viele Kleinaufträge drin, weil sie hatten eigentlich erst jemanden, der halbwegs zuverlässig gearbeitet hat. Der stand dann aber morgens da und meinte dann nur so, ach, wisst ihr was, ich gehe nach Haus. Wie, du gehst nach Haus? Ja, ich habe keine Lust mehr hier drauf. Ich werde jetzt LKW-Fahrer. Brach's und ging.
Das ist ja dann auch mal eher kurzfristig. Ja.
Passte so wunderschön rein und dann halt, wie gesagt, wie bei euch, dann wurde der krank, dann musste der mal kurz in die Quarantäne und ja.
Das ist ja doof. Mhm.
Ach ja. Ja, und wenn das heißt, was ruhiger wird. Ich meine, das ist natürlich blöd, wenn du einer der Fahrer bist, die eigentlich immer da sind, dann ist es halt doof, wirklich jemanden zu ersetzen. Da gebe ich deinem Chef echt recht.
Ja, das Problem ist, ich bin halt mit auch der Einzige, der alle Touren kennt. Also er kann mich von jetzt auf gleich überall reinsetzen und ja, okay.
Ich kenne das Problem. Seit ungefähr anderthalb Jahren kommt von meinem Chef so gefühlt alle 10 Tage die Ansage, ja, jetzt demnächst wird es dann ruhiger, wenn das Wochenende rum ist oder so. Ich bin jetzt schon kurz davor, wann immer ich jemanden sagen höre, es wird jetzt dann bald ruhiger, schon lachend mit dem Gesicht in eine Kreissäge zu rennen. Für mich stimmt's eh nicht.
Ja. Ist dann halt immer dienstags und donnerstags, wenn die Schule bei uns nachmittags nicht ist, weil dienstags, donnerstags haben die Schüler nachmittags frei. Das heißt, ich darf ja dann immer noch so ein paar Krankenfahrten machen. Denn so für mich die Tage, wo ich 3 Fahrzeuge zu putzen habe. Also erst den Sprinter, den Lieferwagen, dann mein Schulbus und dann halt abends den Crafter noch. Und wenn es dann so Tage gibt, die letzten Donnerstag, wo ich dann nach einer knappen 100-Kilometer-Tour reinkam bei trockener Straße, wo dann die Kollegin meinte, ach, sind wir was Besseres? Müssen wir nicht waschen? Meinte ich, Mädel, ich habe schon 2 Fahrzeuge fertig. Wir können nächste Woche gern tauschen und du machst den Linienbus so mit Fensterputzen, Wischen. Nee, lass mal, das ist denn doch ein bisschen viel Arbeit.
Ach. Ja, man muss auch mal verzichten können.
Ne? Genau. Und da ist halt das Schöne, da habe ich halt einfach bei mir in der Firma Narrenfreiheit. Wenn ich denn der Meinung bin, ich habe keinen Bock zu, dann brauche ich keinen Bock zu haben.
Wir haben momentan eine Einschränkung in der Staubsaugmöglichkeit bei uns. Das ist echt doof. Also wir haben ja so einen richtig geilen Industriestaubsauger, der kannst du so 3 Schalter anmachen, dann gehen wie so 3 Düsentriebwerksstufen an. Mhm. Und wenn alle 3 Stufen an sind, dann zieht der irgendwie das Maximum, was aus einer Schuko-Dose geht, 3,5 Kilowatt. Und dementsprechend saugt der auch, hat so einen schönen 10-Meter-Schlauch. Also den kannst du auch vor dem Bus abstellen und dann nur den Schlauch in den Bus reinführen. Mhm. Ist ein echt angenehmes Teil. Jetzt haben wir momentan bei uns drüben an der Fahrzeughalle, wo wir einen Teil gemietet haben, das Problem, dass die Hauptstromleitung repariert wird und jetzt steht da so ein Stromaggregat, damit wir das Elektrorolltor hoch und runter bekommen. Also wir müssen jetzt momentan einen Verbrennungsmotor starten, um einen Elektromotor zu betreiben. So muss das mit dieser Elektromobilität laufen.
Das ist ja genauso schön wie die Seilbahn hier auf dem Kirchberg.
Ja, und der betreibt auch eine Steckdose, also dass man eben auch mal staubsaugen kann. Nur aus irgendwelchen Gründen ist er zwar in der Lage, an der Starkstromleitung hier diesen schweren Motor für das Rolltor zu bedienen, aber am Staubsauger können wir jetzt nur noch die 1. von 3 Stufen einschalten. Und dann ist die Saugkraft jetzt eher so.
Naja.
Also wenn man den Finger vorne dran hält, spürt man schon, dass technisch gesehen gesaugt wird, aber der aufzusaugende Schmutz bleibt davon überwiegend unbeeindruckt.
Wie stand in seinem Lebenslauf? Er war stets bemüht.
Genau. Von daher freuen wir uns, wenn diese Hauptstromleitung hoffentlich bald mal repariert wird. Also es kann nicht mehr lange gehen. Die Reparatur, die dauert voraussichtlich 5 Werktage und begann in der Woche vor Silvester. Aufnahmezeitpunkt 6. Februar.
Aber lass mich raten, wenn der Staubsauger wieder funktioniert, dann ist auch wieder warm in der Halle.
Vor allen Dingen, wenn wir dann das erste Mal die Busse wieder gründlich durchsaugen, das wird sich dann im Staubsauger anhören, wie wenn du mit dem Auto über 18 Kilometer frischen Rollsplit fährst.
Ach ja, da kommt Stimmung auf.
War gut. Ja, absolut. Aber immerhin sind sie nicht auf die Idee gekommen, wir könnten das ja mit Kurbel, das Rolltor, weil das ist, sage ich mal, so ein Einfahrtstor, das dürfte so 3-4 Meter breit sein, ne? Eher 4 als 3 und die Halle müsste eine Höhe haben, also am Tor so eine Durchfahrthöhe von, naja, gut 5 Metern. Das war halt mal eine Landwirtschaftshalle, da fuhren große Dinge ein und aus. Und es gibt die Möglichkeit, das mit einer Kurbel zu betreiben, also da ist so eine Einhängekurbel wie an Markisen. Die ist aber nur 1,50 Meter lang. Also man müsste auf einer wackeligen Leiter dann erstmal ganz hoch zu dem Motor die einhängen und dann mit einer Kurbel, die dafür, glaube ich, gar nicht ausgelegt ist, dieses ganze Tor, was höchstwahrscheinlich ein bisschen wiegt. Also bin ich ja mal schon mal froh, dass wir uns dieses Aggregat dahingestellt haben.
Und bei Betätigung dieser Kurbel erscheint dann das Lied von Mike Krüger, Sie müssen jetzt die Nippel durch die Lasche ziehen.
Genau das. Mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Das, selten war eine Liedzeile passend. Wasser gibt es aus ähnlichen Gründen der schlechten Wartung bei uns schon seit über einem Jahr nicht mehr. Wobei ich auch nicht verstehe, warum die sich nicht darum kümmern, weil auf dem Gelände ist auch ein Haus mit 3 Wohnungen und die können, seit es dort kein Wasser und jetzt auch keinen Strom mehr gibt, natürlich auch nicht vermietet werden. Und irgendwann müssen sie es ja doch reparieren. Also weiß ich nicht, warum sie die Wasserleitung so lange schon nicht... Na, die werden wissen, was sie tun.
Gehen wir mal von aus, dass die das wissen, ja.
Und wenn nicht, geht's mich Alex an.
Nee, leider sind bei uns auf dem Firmengelände die Möglichkeiten gar nicht gegeben. Also ich muss das immer alles schön zu Hause machen. Außer durch die Waschstraße fahren. Aber dann spare ich mir mittlerweile mit dem Bus auch, weil die Waschstraße ist kacke. Die macht den Bus auch nicht wirklich sauber. Weil der Bus da so gerade so durchpasst. Und der schlimmer aussieht wie vorher.
Ja, also für unsere Taxis, also bis einschließlich Vito-Größe, da haben wir einen echt guten Deal von der örtlichen Tankstelle bekommen, wo wir auch unsere Tankkarten für den Taxibereich haben. Also die Busse haben Tankkarten, die europaweit funktionieren, von einer anderen Firma. Und die ganzen Taxis, die tanken bei uns, kann man ja sagen, bei Esso, weil Esso dauerhaft den höchsten Rabatt pro Liter auf die Tankkarte gibt. Und das macht natürlich bei der Menge im Jahr auch einiges aus. Und die örtliche Esso-Station, die verkauft uns die Standardwäsche, die normalerweise für 9 € über den Tresen geht, auf die Taxikarte für 5 €.
Ach, das ist gut.
Ja, das haben wir hier aber auch mit einer Waschstraße. Ist jetzt nicht an der Tankstelle angebunden, aber das haben wir hier quasi auch. Ja, das ist halt nur für mich blöd, weil die Waschstraße, die wir anfahren dürfen, die liegt genau in dem Bereich, wo ich eigentlich, wenn ich Glück habe, einmal die Woche vorbeikomme. Und wenn ich dann da vorbeikomme, ist die Waschstraße so zu, dass das nicht in meinen Dienstplan passt. Ist natürlich dann auch sehr, nicht so wirklich optimal.
Ja, okay, da liegt unsere Stammtankstelle ein bisschen besser und seit die jetzt auch eine AdBlue-Säule haben, müssen wir auch nicht mehr an der Bustankstelle die AdBlue-Kanister hier an der Zapfsäule füllen für die Taxis.
Ja, da haben wir leider auch nur eine einzige Tankstelle. Ich meine, da komme ich zwar öfters dran vorbei, aber ansonsten haben wir das auch. Das ist ja echt Mangelware, Zapfsäulen für AdBlue.
Gut, wobei ich meine, AdBlue muss man ja auch vergleichsweise selten füllen. Das hält ja relativ
lang. Ja, das stimmt wohl. Also selbst mit dem kleinen T6-Bus hält das relativ zu lange. Obwohl der Preis ist auch angehoben, ohne Ende mittlerweile, von diesem AdBlue.
Ja, wobei, wenn du guckst, was es im Kanister kostet, ist es trotzdem noch geschenkt an den Zapfsäulen. Ja. Also wir zahlen bei uns momentan je nach Tankstelle zwischen 79 und 99 Cent. Ja. Für AdBlue, es waren mal 53, es hat schon angezogen. Mhm. Aber wenn ich jetzt gucke an der Totaltankstelle bei uns, da wird der 5-Liter-Kanister von dem Zeugs für 17,95 Euro verkauft.
Das ist mal ein Unterschied, ja.
Ich meine, das hatte ich ja vorher auch immer. Ich hatte dann, da habe ich getankt und an der Zapfsäule stand dann, waren das 49 Cent, wo ich das erstmal wirklich tanken musste. 49 und 59 Cent ist ja super. Fährst du an, tankst du, guckst, 99 Cent der Liter? Wie kann das denn? Mhm. Ja, an der Zapfsäule hast du noch den Unterschied zwischen LKW-Seite und Autoseite. Und die Autoseite ist teurer wie die LKW-Seite.
Ja. Obwohl es der gleiche Stoff ist. Das ist kein Unterschied.
Nee, das ist, nein, laut Shell-Tankstelle ist das nicht das gleiche, weil ich habe mich dann, nachdem ich das wusste, bin ich immer andersrum gefahren. In den Bus passt halt die Zapfpistole für den LKW auch rein. In dem T6-Bus. Hat dann immer damit aufgefüllt und war dann bei 10 Liter auf einmal nur noch bei 4, 5 Euro so ungefähr. Mhm. Und dann gehst du rein bezahlen. Sie haben das falsche AdBlue getankt. Warum? Ja, sie waren auf der LKW-Seite. Ja, ihr wollt mir jetzt erzählen, ihr habt hier unterschiedliche Tanks unten im Boden für das Zeug oder was?
Also ist es ganz einfach. Da steht ja drauf, was für eine DIN-Norm das erfüllt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf beiden Seiten die gleiche ist. Der einzig sachliche Unterschied zwischen den Zapfsäulen ist noch nicht mal die Füllstutzengröße. Die ist nämlich genormt. Genau. Aber beim PKW läuft es in der Regel langsamer, weil nicht jeder PKW-AdBlue-Tank eine entsprechende Entlüftung hat, damit es nicht zurückspritzt. Mhm. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Aber die Transporter, die haben auf jeden Fall die LKW-Mechanik. Und wenn du dann mal an der AdBlue-Säule versuchst, Kanister zu füllen, dann geht es gar nicht, weil der AdBlue-Zapfrüssel, der merkt nämlich anhand eines Magnetens auf der Fahrzeugseite, ob er in einem richtigen Rüssel steckt oder nicht. Mhm. Deswegen hat man zum Kanistertanken, jedenfalls haben wir, das hat uns mal ein Heizölfahrer geschenkt, aus irgendeinem Tank ausgebaut, diesen blauen Ring, wo du normalerweise die Zapfsäule reinsteckst. Und wenn du das wie so ein Sextoy, möchte ich mal sagen, über die Zapfpistole ziehst, dann kannst du mit dem Ding auch wie ein Weltmeister Kanister in Vollspeed füllen. Hab ich mir sagen lassen. Würde ich natürlich niemals tun, weil ist ja nicht so vorgesehen vom Hersteller.
Ja, bin ich froh, dass wir wirklich eine eigene AdBlue-Tankstelle bei uns in der Firma haben, weil die Linienbusse musst du alle 3 Tage auffüllen. Weil die suckeln so ihre, 6-7 Liter am Tag weg.
Oh, okay.
Also doch, viel hätte ich jetzt nicht gedacht.
Naja, sie rollen ja auch genug. Also ein Liter kannst du sagen, verbrauchen sie so auf 100.
Ja, aber dass die im Linienverkehr so heiß werden, also AdBlue wird ja erst ab einer gewissen Temperatur also im System verbraucht.
Das ist ja das Schöne, weil gerade den neueren Bus, den wir haben, also sie gehen in den Verbrennungsmodus rein. Dann kriegst du diesen schönen grünen Pfeil im Display, wo du weißt, jetzt geht die Party gleich richtig ab, weil der neue, also Anführungszeichen neue Bus, der schaltet dann auch die komplette Leistung frei. Dann reicht's, wenn du das Gaspedal nur antippst, er geht immer in den Kickdown-Modus und fährt die Gänge bis zum Anschlag aus. Ob du willst oder nicht.
Ja, die Temperatur zum Verbrennen muss ja auch irgendwie erzeugt werden.
Naja, die Temperatur zu erzeugen ist das eine, aber du willst den Filter so schnell wie möglich leer kriegen. Deswegen die hohe Drehzahl.
Ja, klar.
Damit du den ganzen Rotz rausbrennst.
Weil du sollst ja während des Regenerationsprogramms nach Möglichkeit den Motor auch nicht ausmachen. Und also im normalen Fahrbetrieb im Reisebus geht so ein Regenerationsprogramm bei uns auch schon mal eine halbe Stunde.
So beim Linienbus bist du in der Regel mit einer Dreiviertelstunde dabei.
Na schön, ja.
Dann weißt du mal, an dem Tag, du bist der glückliche Fahrer, du hast jetzt eine Dreiviertelstunde Spaß. Da ist dann Bremsen aber auch eine Herausforderung, weil er schiebt dich so mit Nachdruck weiter nach vorn. Das macht schon Spaß.
Ja, und dann fängt das Programm dann irgendwie 3 Minuten an vor deiner Endhaltestelle, wo du noch 20 Minuten Pause machst. Da steht er dann auch rum mit laufendem Motor.
Genau. Mhm. Aber das passiert dir dann meist nur morgens früh um vor 5 oder abends nach 12 oder so.
Ja, natürlich.
Also mein Jackpot war gewesen, dass ich an der Halle ankam, ausgestiegen bin, um das Tor zu öffnen. Und wenn er in diesen Modus reingehst, dann fängt er an, dermaßen tief zu bollern, dass ich drin stand, dachte mir, nee, du wirst doch jetzt nicht. Und dann stand ich eine Dreiviertelstunde vorm Hallentor, damit er dann halt in Ruhe den Cut ausbrennen kann. Und ja, ich will ja auch nicht nach Hause. Das wäre jetzt gelobt zu erwähnen.
Ich will ja auch nicht nach Hause, mach du mal.
Der hat gespürt, dass du dich auf den Feierabend freust und dachte sich, einen Scheiß wirst du haben.
Genau. Ja, was kommt von sowas?
Das ist ein Punkt, über den ich bei meinem Antiktaxi nicht nachdenken muss. Also der ist gerade noch die letzte Abgasnorm ohne AdBlue.
Das habe ich mit meinem Sprinter früh morgens auch bei der Materialauslieferung. Herrlich.
Nee, das haben mittlerweile alle Fahrzeuge bei uns.
Ja, aber ich mag mein Antiktaxi. Der hat jetzt die 400.000 letzten Monat voll. So alt ist der noch gar nicht. Also der wird dieses Jahr im Juli 8. Hat jetzt die 400.000 voll, ist halt ein Rollstuhl-Caddy. Und den wollten wir vor einem knappen halben Jahr am liebsten schon rausgeschmissen haben. Der neue Wagen, der den Fuhrpark wieder komplettieren hätte sollen, der hätte im September geliefert werden sollen. Und ich sag's mal so, solange der halt immer noch nicht da ist, fahre ich weiter das Antiktaxi.
Solange immer noch nicht. Obwohl wir auch warten. Chef hat auch ein neues Auto auf der, warten wir auch noch. Aber wir sind noch nicht so, sollte Anfang Januar kommen. Da sind wir jetzt noch nicht so weit von entfernt. Das ist okay. Bin mal gespannt.
Ja, also soweit ich weiß, hängt es immer noch VW. Das heißt, selbst wenn VW morgen liefern sollte, dann muss der ja erst noch zum Umbauer für den Rollstuhlplatz.
Mhm. Okay. Also, ja, bei uns hatte die letzte Auslieferung von, das war auch der Caddy, den wir uns geholt hatten, da hat die Auslieferung auch extrem lang gedauert, weil das der Wegstreckenzähler, den wir drin haben, da musste VW seine Freigabe vergeben. Und die Freigabe hat so lange gedauert, dass wir da fast 4 Monate für gewartet haben, bis VW die Freigabe bekommen haben von VW, dass der, keine Ahnung, wer das da einbaut, wie die auch alle heißen da, die das einbauen, dass die ihre Freigabe kriegen, hat 4 Monate gedauert. Dann hat VW sich immer gesagt, ah ja, du darfst das da einbauen. Danke.
Als die Freigabe kam, war dieses Modell Wegstreckenzähler bei Hale schon längst ausgelistet.
Ja, so ungefähr.
Ja, also bei uns ist eins klar, nie wieder VW. Also was wir Probleme mit den Craftern haben, der Chef hat die Nase voll.
Also wir haben halt von VW Caddies, weil für Rollstuhltaxis gibt's relativ wenig, was genauso gut geeignet ist wie ein langer Caddy, wie so ein Caddy Maxi. Ja. Von den Abmessungen her, ich habe den Rollstuhlplatz, der auch groß genug für ein Elektrorolli ist und habe trotzdem noch die Rückbank für Begleitpersonen und so weiter. Also da ist es relativ alternativlos, weil es gibt entweder die kleineren, so wie den Citroën Berlingo, wo du dann aber jedes Mal, wenn du einen Rollstuhlfahrer hast, die Rückbank umklappen musst. Das heißt, da sitzt dann keiner mehr. Mhm. Oder aber du nimmst dann gleich irgendwas auf Vito-Basis, was für den Zweck einfach übertrieben groß schon wieder ist.
Also wir haben nur VW. Wir haben auch ein Citroën. Ja. Aber Chef sagte schon, wenn ich sehe, was mich der Citroën an Unterhalts- und Reparaturkosten gekostet hat, im Gegensatz zu den VWs, sagt er, hätte ich den Citroën mal lieber gelassen.
Ja, so geht's
meinem Chef. Auch was Spritverbrauch angeht, das ist also. Und wir hatten halt, ja, Chef wollte eigentlich umstellen, als der neue Bus kam, eigentlich umstellen auf einen Ford Transit oder Connect oder wie die jetzt heißen. Aber VW und somit war der VW-Bus mit den Rabatten und Abzügen günstiger wie der Ford.
Okay.
Definitiv. Ja, also wir haben ein paar Schulbusse von Ford, also eben auch diesen Transit oder Connect. Ja. Fahren sich echt schön. Ich hatte neulich auch mal einen auf einer Fernstrecke, auf so einer Ferntaxifahrt. Da, mit dem bin ich aus dem Ortenaukreis bis nach Hildesheim und zurückgedonnert in einem Tag. Okay. Das war echt ein super angenehmes Langstreckenfahrzeug. Ja. Also ich saß da wirklich die ganze Zeit entspannt drin, ohne Rücken und ohne Knie und was weiß ich, ne? Also was wir alten Herrschaften halt jetzt auf längeren Strecken gerne mal haben, wenn wir nicht gut sitzen, der schwamm angenehm mit. Ich konnte also wunderbar im Verkehr mitschwimmen. Also ich hatte am Ende eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf die 1100 Kilometer von exakt 100 km/h mit An- und Abladen und sonst was. Also weil der halt einfach auch zügig vom Fleck kam und so weiter. Also echt ein angenehmes Auto und relativ sparsam dafür, dass es so ein großer Kasten
ja,
ist.
Ja, also ich muss auch sagen, wir hatten ja damals, wo wir diese 16 Bundesländer in 24 Stunden machen wollten, hatten wir den auch als Leihfahrzeug genommen und der ließ sich so schön fahren.
Mhm. Also echt ein nettes Auto, muss ich sagen. Wirklich toll.
Ja, ich weiß nicht, also entweder ist Luxemburg da drin eine Servicewüste. Also wir hatten zeitlang ja auch für Ford-Ersatzteile ausgefahren und hatten deswegen halt auch einen Transit gehabt. Also entweder haben wir immer die ganzen Motorsautos bekommen, weil unser Transit verlor denn, ich glaube, bei knapp 30.000 Kilometer auf einem Zylinder extrem viel Kühlwasser. Das klar war, da muss was gemacht werden, weil war ja auch noch Garantie, war kein Problem. Ford hat dann bloß vier Monate gebraucht, um zu klären, ob es jetzt einen neuen Motor geht oder ob der Zylinder wieder instand gesetzt wird. Natürlich wurde nur der Zylinder instand gesetzt. Das Ganze hat dann ungefähr für 2 Wochen gehalten. Dann ging es wieder von vorne los. Und ja, also ich glaube noch weniger, dass wir uns nochmal ein VW holen würden, Ford jemals einen Weg zu uns finden. Aber es liegt halt auch mit an der Werkstatt, die wir haben. Also du hast keine große Auswahl, gerade so VW, MAN. Das ist nur eine Firma, die das macht. und die machen es mehr als bescheiden.
Das ist das Problem, was wir bei uns in der Gegend mit Iveco haben. Also alles, was die Autos möglicherweise gut machen, wird von der lokalen Werkstatt aber so mit dem Hintern wieder eingerissen. Das ist unfassbar.
Also ein Highlight haben sie wirklich mit dem MAN geschafft. Der wurde hingebracht und die sollten an der Hinterachse die Spur einfach mal vermessen, wenn es nötig wäre, weil wenn du dir bei neuen Reifen schon nach knapp 5000 Kilometern einen Haifischzahngebilde in die Reifen fährst, irgendwas kann nicht stimmen. Und die meinen halt, ja, wir kümmern uns drum und wenn es was Größeres gäbe, würden sie sich auch melden. Die meldeten sich denn nur, sie können den Bus abholen, wir haben mal nachgeguckt. Und ja, als Juniorchef dann den Bus abholen wollte, meinten sie, nee, sie können jetzt nicht einfach so gehen. Meinte, na wieso, was war denn eigentlich der Fehler? Na, der Fehler wäre, sie müssen erstmal die Rechnung bezahlen. Meinte, wieso? uns hat gar keiner angerufen, dass irgendwas gemacht werden würde. Naja, aber wir haben gleich die ganze Hinterachse neu vermessen und justiert. Wären jetzt 3.500, die sie bezahlen müssten. Meinte, da finde ich ja mal großartig, dass mir keiner was davon gesagt hat. Und zahlte halt. Und 3 Tage später rief der Fahrer morgens auf der Linie an, meinte, glaub, ich verliere die Hinterachse. Meinte, wie du verlierst die Hinterachse? Meinte, naja, es hat heute Morgen einmal laut geknallt, als ob ich einfach bestialisch irgendwo aufgesetzt hätte, was bei uns auf der Linie nicht machbar ist. Da gibt's nichts, wo du aufsetzen könntest. Und als es dann anfing, hell zu werden und er durch den Kreisverkehr fuhr, sah er nur, wie die Reifen hinten aus dem Radkasten rauskamen.
Wie bitte?
Ja, also einmal die Zwillingsbereifung nach links raus und einmal nach rechts raus, je nachdem, wie rum du durchgefahren bist. Ja, damit haben sie die Hinterachse geschrottet gehabt. Und natürlich der Schlepper.
Reklamieren.
Die haben wir auch. Und wir hatten ja halt dann das Glück, den allerersten Vorführwagen der neuesten Generation dann zu kriegen. Der Abschlepper, der hat ihn denn aber netterweise so abgeschleppt, dass er auf der Hinterachse gefahren ist. Ja, also
mehr, ist das sinnvoll?
Natürlich wahrscheinlich nicht. Wir haben ihn auch darauf hingewiesen, weil er müsse ja über die Autobahn bis zur Werkstatt kommen. Das ist vielleicht nicht wirklich günstig wäre. Man hat dann, ja, aber wenn er ihn andersrum hochhebt, dann ist der zu schwer und dann müsste eine andere Firma den Auftrag kriegen. Und ich glaube, das war dann das Problem. Und er hat mit ganz vielen Spanngurten dann die Hinterachse noch gesichert. Ja.
Also die Anführungsstriche um das Wort gesichert gehört, die Chris gesprochen hat. Ne?
Genau. Ja. Also er ist hingekommen und er ist auch wieder zurückgekommen. Ja, also wir haben den Bus denn wieder zurückverkauft. Wir dürfen ihn jetzt aber noch bis März benutzen. Und ja.
Ach, ja, das ist, klingt total gut. Ja.
Ja, das ist also selbst die Crafter, die sind schon bei der ersten TÜV-Kontrolle durchgefallen, weil wegen Ölverlust, dann haben die Crafters die Scheiben hinten verloren. Die haben sich während der Fahrt einfach aus der Klebevorrichtung gelöst.
Da also gab's Scheiben dann auch, wie bei Fenster, oder wie?
Ja, nur halt in einem Stück, ohne Kurbel raus.
Ja, ich meine, es musst du mal überlegen, also so ein Crafter, der kostet ja auch nichts, ne? Da muss man halt auch mal Abstriche machen.
Ja. Vor allem sind die Dinger dermaßen bretthart gefedert, macht echt keinen Spaß, damit zu fahren. Weil jeder Rollstuhlfahrer winselt dich vor Gnade an, dass du ihn ganz vorne festmachst und nicht hinten im Fahrzeug. Weil viele der Meinung sind, also wenn ich im Rollstuhl nicht angeschnallt wäre, ich würde rausspringen. Wenn du denn die Mercedes dazu siehst, die nur einen Bruchteil an Instandhaltungskosten haben, dagegen, ja. Von daher wären es bei uns denn nur noch die Fahrzeuge mit dem Stern.
Ja, nur. Also ich glaube, bei uns wird auch überwiegend, also im Pkw-Bereich oder bis Kleintransporte-Bereich überwiegend Mercedes angeschafft, aber mit den Ford haben wir jetzt, wie gesagt, auch keine schlechten Dinger. Wir hatten eigentlich auch mit den Fiat keine wirklichen Probleme gehabt, aber also die Fiat im Kleintransporterbereich, die haben das, was sie in der Anschaffung niedriger waren, an höheren Wartungskosten wieder aufgefressen, sodass es keinen Grund gibt, da noch eine zusätzliche Marke anzuschaffen. Mhm. und wo eine Bekannte von mir, die bei einem anderen Taxiunternehmen in der Gegend arbeitet, echt so für die Stadtfahrten hier Fußgänger zur Dialyse bringen und so, wo die echt gute Erfahrungen mit haben, ist das, was ich privat fahre mit dem Dacia Logan. Mhm. Die haben wohl erstaunlich wenig Werkstatttage. Also das, was ich privat da auch merke, ist, also in dem Auto ist zwar überhaupt kein Komfort verbaut, aber das, was drin ist, läuft sehr zuverlässig, wenn man, sage ich mal, sich um eine gewisse Grundwartung kümmert. Das erleben die selbst im Taxi-Einsatz. Und das
glaube ich gern. Und ich muss sagen, Dacia hat sich auch unheimlich gemausert. Also wenn du so die Anfänge siehst und zu dem, was sie jetzt bringen, das ist doch Wahnsinn. Positiven.
Ja, ja, das stimmt. Aber also auch jetzt bei mir privat, also ist bis jetzt, muss ich sagen, das beste Auto, was ich jemals hatte, so im Sinne von Zuverlässigkeit und egal, da hat jetzt schon fast 200.000 Kilometer, aber ich weiß, der springt einfach an, wenn ich möchte, dass er das tut.
Mhm. Also wir hatten ja auch den, wo ich angefangen habe, hatten wir, wie hieß der nochmal, den Dogger, glaube ich, von denen.
Mhm. Ja,
auch als Rollstuhlumbau, da war ich auch super zufrieden mit. Ich meine, du merkst halt, bei dem war das halt nach einer gewissen Kilometerlaufleistung, das Getriebe wollte auch nicht mehr schalten, aber das war halt dann, aber für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was der damals gekostet hat und was der eingefahren hat, ist halt, war das Auto unschlagbar. Das muss man lassen.
Naja, absolut, absolut. Und ich bin ja bei einer freien Werkstatt. Mein Mechaniker, der repariert den Dacia ja auch gerne oder wartet ihn gerne, weil er sagt, da ist zumindest bei dem älteren Logan ist noch nicht alles so verbaut. Man kommt überall gut hin. Das reduziert ja dann auch wieder die Servicezeiten und damit auch die Servicekosten.
Mhm. Ja. Ja, klar.
Weil, also das Teuerste, was ich hatte, und das war einfach, weil ich ihn eben in dem Intervall gekauft habe, der Dacia hat einen sehr langlebigen Zahnriemen, der hält 160.000 Kilometer, was total gut ist, wenn du so einen Logan neu kaufst, ist natürlich ein bisschen doof, wenn du einen gebraucht kaufst mit 151.000 Kilometern. Da habe ich ja auch mal bei Renault angerufen und habe ungefähr fast das Doppelte genannt bekommen an Kosten, wie das, was ich dann bei Jörg bezahlt habe. Und da habe ich für Zahnriemen und Wasserpumpe unter 600 Euro bezahlt. Und davon lag aber tatsächlich das gute Originalmaterial bei über 400. Und nur der kleine Rest war tatsächlich sein Arbeitslohn, weil er meinte, man kommt an dieses Auto gut dran. Und normalerweise ist beim Zahnriemen diese vielen Stunden, die du brauchst, um da dran zu kommen und den zu wechseln, das ist eigentlich der Kostentreiber. Ja. Und das kam, also das waren eben beim Dacia, bei Jörg, waren das eben so um die 150 Euro, der Lohnanteil.
Da kannst du nicht meckern. Dafür guck vor, wie sich das Auto noch nicht mal an.
So in etwa.
Doch, Ferndiagnose.
Ja, genau. Wenn du Glück hast.
Dafür prüft Bentley dir den Stand des Aschenbechers.
Auch per Ferndiagnose, während du dir den Bild schickst.
Apropos Bentley,
ihr kriegt einen neuen Firmenwagen.
Nee, bist du zufällig dieser junge Luxemburger, der mit seiner Frau mit dem Bentley auf unserer neuen Straßburger Ringautobahn kurz nach deren Einführung mit knapp 180 km/h erwischt worden ist? Der stand bei uns in der Lokalpresse die Tage.
Nee, nicht wirklich. Es sei denn, Bentley wird jetzt von Hyundai gebaut, aber...
Das ist dann so... Wie diese nachgemachten Sportkleidungsmarken hier von Aldi oder so, ist dann so Bentley nur mit Y statt EY.
Genau. Also ganz ehrlich,
wie die guten Aldi das Turnschuhe, ne?
Aldi das Turnschuhe.
Ich bin jetzt echt mal gespannt, was mich für eine Rechnung erwartet, wenn ich meinen Wagen hier wieder in die Inspektion gebe. Aber dadurch, dass ich auch zum ersten Mal jetzt zum TÜV muss, und die das Angebot haben, dass sie mir dafür nur die Kosten verrechnen, die mir der TÜV sowieso auferlegen würde, dachte ich mir, nee, bei meinem Glück hole ich den Wagen aus der Werkstatt ab, stehe beim TÜV vorm Rolltor, er macht auf, ich fahre rein und beim Lichttest macht's Platsch und das Abblendlicht ist kaputt. Was dafür sorgt, dass ich bei dem Hyundai alles ausbauen muss vorn, um das zu wechseln? Nö, können die das machen.
Also das finde ich so eine Unsitte bei manchen Autos. Also ich bin der Ansicht, dass Also zumindest mal die wichtigen Leuchtmittel, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, die sollten so zum Verbrauchsmaterial gehören, dass man die auch ohne Werkzeug ständig wechseln können sollte.
Es wäre sinnvoll, weil gerade auch ich jemand bin, der es hasst, mit kaputten Licht durch die Gegend zu fahren.
Ja, also zumindest mal, wie gesagt, eben die wichtigen. Also ob jetzt hinten nur noch eine von zwei Kennzeichen Beleuchtungsbirnchen brennt, das ist jetzt was mir keine schlaflosen Nächte bereitet. Also zumindest mal nicht bis zum Ende der Fahrt.
Nee.
Das muss ich jetzt nicht bei strömendem Regen nachts auf der Landstraße sofort beheben. Wie gesagt, Abblendlicht oder solche Geschichten, das wäre ja schon ganz nett, wenn man da in der Lage wäre, schnell den Ersatz reinzusetzen.
Ja, das geht leider nicht mehr.
Aber schön ist ja auch, wenn du ein Neufahrzeug kriegst, eigentlich muss der Wagen ja trotzdem vom TÜV überprüft werden. So meine Meinung.
So. Ist das so, oder?
So Frauchen hat ja einen Vorführwagen bekommen, der nur schon länger unterwegs war. Und war so die ersten Male im Dunkeln. Also Abblendlicht war schon so halb mehr Fernlicht. Und wenn du denn das Fernlicht angemacht hast, dachtest du, also die Baumkronen so hell erleuchtet am Abend hat auch schon was.
Handlusten. Um Stenkelfeld zu zitieren, Teile der heimischen Vogelwelt
genau.
Beginnen verwirrt mit dem Nestbau.
wir dann nochmal zum Händler hingefahren sind, meinen, also irgendwie muss da was schiefgelaufen sein. Und nach einer halben Stunde kamen sie dann an, ja, war vielleicht ein bisschen zu hoch eingestellt. Oder vielleicht auch ein bisschen zu viel hoch.
Also eigentlich in einem Bereich, der technisch gar nicht vorgesehen ist vom Hersteller, dass der überhaupt so hoch strahlt.
Richtig. Aber jetzt ist schön, jetzt ist die Straße abends auch beleuchtet, auch bei Fernlicht siehst du was. Was. Die Autofahrer blinken dich nicht mehr so an.
Ach, ich weiß noch, so mein erstes Auto, 96, das war ja dann damals auch schon was Altes vom Schrottplatz. Das war ein alter Fiat 126, also der noch mit dem luftgekühlten Heckmotor. Cool. Und der hatte halt noch diese alten Bilux-Lampen, die also, sag ich mal, eine Leuchtkraft hatten, wie so ein schönes IKEA-Teelicht gefühlt. Und wenn ich mir dann überlege, in der Zeit war es bei gleichalten Autos in Frankreich noch gang und gäbe, dass die diese gelb getönten Scheinwerfer hatten, was ja nochmal Licht geschluckt hat. Also ich fand zwar immer, dass das ganz cool aussah, aber ich glaube nicht, dass die noch irgendwie nennenswert Licht auf die Fahrbahn bekommen haben, damit mit den Glühbirnen, die es damals gab, zu der Zeit.
Ja. Ach, jetzt nicht, ich weiß nicht, wenn ihr durch Holland fährt oder die Niederlande fährst, da kommen ja auch noch relativ viele Leute entgegen, die diese gelblichen Scheinwerfer haben. Und ich denke immer so, ach nee, warum?
Boah, ja, also, gefällt.
In Frankreich war das ein richtiges leuchtendes Zitronengelb. Da war das richtig, also richtig kräftig gelb. Das war.
Und also hier sieht das mehr so aus, wie als wenn ich dann, keine Ahnung, 10 Zigarren oder so in den Scheinwerfer reingeblasen habe. Alles so nikotingelb irgendwie sieht das aus.
Ja, ach so, das waren die Autos, die vor dem Coffeeshop geparkt haben. Ja,
genau. Nee, nicht Coffeeshop. Das ist die Marke Gouda. Käsegelb. Da wird einfach nur die alte Käserinde über das Leuchtmittel gezogen, weißt du?
Okay.
Da gibt es bestimmt noch ein ganz cooles Wort dafür. Also ich bin gerade dabei, mit Duolingo mir ein bisschen Niederländisch anzueignen. Und es ist einfach teilweise, für das deutsche Ohr, ist es teilweise so niedlich, wie manche Dinge auf Niederländisch heißen. Das ist also
schön, ne?
So der Einkaufswagen, der Winkelwaren. Das ist so nett.
Ja, mit dem kommst du in den letzten Winkel auch. In ja, die Winkelgasse.
Ja, weil Winkel wohl auch hier Laden, also heißt in dem Fall, oder so Einkaufsladen, deswegen.
Aber manchmal haben die schöne Begriffe.
Für alle anderen Europäer ist Balzac ein französischer Schriftsteller. Das fast gleichgeschriebene holländische Wort bezeichnet ein Körperteil und es ist genau das, woran ihr gerade schmutzig denkt.
Nasenflügel?
Na, genau. Genau. Wer kennt ihn nicht, den Nasenflügel? Ist ja auch naheliegend bei dem Namen.
Ja, natürlich.
Ah. Aber es macht Spaß, es zu lernen.
Das glaube ich gern. Wenn ich die Zeit dafür hätte, würde ich es auch zu gern tun.
Na, ich benutze für alle Fremdsprachen hier diese Duolingo-App. Das kann man auch immer sehr schön in so kurzen Lenkpausen irgendwann mal machen. So, diese Lektionen gehen pro Stück selten länger als 5 bis maximal 10 Minuten. Mhm. Das kann man sehr schön so, da wo man gerade ein bisschen Zeit übrig hat, in den Tagesablauf einfließen lassen. Das ist meines Erachtens recht angenehm. Okay.
Ich hatte es mal mit Brabbel probiert, aber Brabbel war nicht so meins.
Ja, ich hab's. Ich weiß, gibt's auch. Oder Bubble heißen die, glaube ich, oder?
Ja, Bubble. Ja.
Bubble. Kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Ich hab's nie ausprobiert und ich habe mit Duolingo angefangen und für mich kommt das Konzept gut hin. Also ich habe hinreichend schnell die Lernerfolge, dass ich nicht frustriert gleich wieder in die Ecke pfeffere. Mhm. Und die Auswahl an Sprachen, also wenn du Deutsch als Grundsprache verwendest, dann kannst du leider nur Englisch und Französisch, glaube ich, lernen und ich glaube Spanisch auch noch. Die ganzen coolen und witzigen Sprachen, da musst du Englisch als Grundsprache haben, aber zum Glück spreche ich hinreichend Englisch, dass das für mich kein Riesenproblem ist. Also in manchen Kursen, da mache ich die meisten Fehler, auch wenn ich irgendwas ins Englische rückübersetzen soll, weil mein Englisch nicht perfekt genug ist, wo ich mir aber denke, Jungs, ich bin hier, um Schwedisch zu lernen, also ob das jetzt im Englischen an der Stelle at oder in heißt, das geht mir vierspurig am allerwertesten vorbei und das werde ich mir auch nicht aktiv merken, aber ja, meine Güte, ist halt so.
Ja, passiert, ne?
Ja, ne, macht noch Spaß, weil ich mit Schwedisch war ich letztes Jahr schon durch. Esperanto habe ich gegen Jahresende dann durchbekommen oder gegen Jahreswechsel und jetzt musste noch eine weitere Sprache her. Also ich treibe zwar auch das Russische noch ein bisschen weiter, aber da musste noch was weiteres hin und deswegen jetzt noch Niederländisch. Keine Ahnung, ob ich es jemals gebrauchen werde, aber ich finde es nett.
Ja, wenn du jetzt zum westlichsten Punkt kommst, dann kannst du das gut gebrauchen.
Genau.
Hat den Vorteil, wenn du dann Holländisch verstehst, dann verstehst du auch den Selfcenter-Platt, den wir hier unten haben. Das ist sehr, sehr nah angelehnt.
Was mich jetzt natürlich interessieren würde, aber das kann Chris mir vielleicht beantworten, ja. Ist Letzeburgisch dem Niederländischen sehr verwandt oder ist es wieder eine komplett andere Richtung?
Nee, ist eine andere Richtung.
Okay. Ich meine, mit Deutsch versteht man ja auch schon gefühlt luxemburgerisch zur Hälfte, wenn einer langsam spricht. Mindestens. Also du kriegst wenigstens grob mit, worum das Gespräch sich handelt.
Ja. Also du hast mehr halt Französisch mit drin und Flamisch.
Und ich dachte, Flamisch wäre dem Niederländischen auch arg ähnlich.
Jetzt gerade lügen. Also ehrlich gesagt, ich habe Probleme, die Niederländer zu verstehen. Also.
Was mich erstaunt hat, das war mir vorher nicht klar, ist, wie viele Rachen-CH-Laute das Niederländische hat. Also das, was man eigentlich dem Schweizerischen nachsagt, das können die Holländer auch ganz gut.
Okay.
Also immer wenn ein G geschrieben ist, dann ist das eigentlich eher so ein Rachen-CH. Hm.
Man lernt doch nie aus.
Holländisch. Nee, das reicht mir, wenn ich das verstehen kann.
Man muss nicht alles sprechen können.
Nee, da habe ich mich auch nicht wirklich mit beschäftigt. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch eher, weil du das hier auch nicht wirklich brauchst. Ne? Du kannst hier bis tief in Holland reinfahren und alle verstehen dich und du die eigentlich auch, wenn die natürlich jetzt mit ihrem Akzent sprechen und noch auf irgendeine Form von Platt oder Dialekt mit reinkommen, dann habe ich auch Probleme. Aber das ja, habe ich wahrscheinlich in der anderen Region hier auch. Ne?
Ich wollte gerade sagen, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt in irgendeinem niederbayerischen Bergdorf den Dorfältesten nach dem Weg zur, keine Ahnung, nächsten Tankstelle fragst, du als Rheinländer, dann antwortet er dir nominell auf Deutsch, aber du würdest ihn auf Holländisch besser verstehen, sind wir ehrlich.
Ja, definitiv. Also okay. Wie gesagt, ich fahr seit 20 Jahren nach Bayern, aber wenn die wirklich anfangen, bayerisch zu reden, verstehe ich wirklich tief bayerisch, verstehe ich kein Wort. Hast du ja keine Chance.
Und dann fahr jetzt mal nach Sachsen, ja.
Also ich finde es ja immer so schön, wenn so in Fernsehsendungen oder in Reportagen dann dialektsprechende Leute gebracht werden, die dann vorsichtshalber auf Hochdeutsch untertitelt werden, weil sich die Redaktion nicht sicher ist, ob die überall verstanden werden.
Ja, genau.
Ja. Das ist schön. Das Sturmtief rollt auch so langsam hier an.
ne, ich bin, wir sind quasi durch. Jetzt. Ah,
schön. Ich bekam heute Morgen oder gestern Abend, weiß gar nicht mehr, so eine Nina-Warnung, dass mit Orkanböen zu rechnen ist. Ich weiß noch gar nicht, jetzt nachher nach Sindelfingen. Eigentlich fahre ich ja am liebsten über den Schwarzwald, weil das auch nicht länger geht als außenrum über die Autobahn, weil das, was man langsamer fährt, ist die Strecke dafür kürzer. Mhm. Weiß aber nicht, ob ich das heute so halten soll. Mal schauen.
Also bei uns haben sie bis zu 100 km/h gemeldet.
Ja. Ich werde mal das Navi befragen, was er so an Fahrzeiten... Ach, genau. Das wäre auch noch ein Thema, was jetzt zum Kraftfahrerstammtisch ganz gut passt. Ich war ja eine ganze Zeit lang der Ansicht, dass eigentlich Google Maps ein ziemlich geiles Navi ist, was so Zuverlässigkeit von Fahrzeitbewertungen und so angeht hier und aktuelle Staus und natürlich nicht fehlerfrei, aber macht seinen Job schon ganz gut. Aber die Landkarten sehen halt grottig aus. Aber ja. So. Ich habe jetzt was gefunden, was das mit der Fahrzeitberechnung, also auf den Teststrecken, wo ich es bis jetzt genutzt habe, war es von den Fahrzeitberechnungen exakt übereinstimmend mit Google Maps. Also der kannte auch die Staus auf den Strecken und zeigte einem auch immer so 1, 2, 3 Alternativrouten an, wenn du dein Ziel eingibst, dann suchst du dir eine aus. Die Landkarte ist viel hübscher als bei Google, wobei das nicht schwer ist. Das ist also auch eine selbstgezeichnete Landkarte. Aber die Sprachanweisungen, die sind klar verständlich, das mit den Fahrzeiten, der zeigt dir sogar unten auf so einem Balken an, wie viel Prozent deiner Strecke du schon gemacht hast, also wie so ein Fortschrittsbalken und wo die Staus zu erwarten sind. Und du kannst einstellen, also er kennt auf vielen Strecken die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit und du kannst einstellen, du kannst es auch ausschalten, dass er dir so einen Signalton einspielt, wenn du während einer laufenden Navigation irgendwo zu schnell bist aus Unachtsamkeit. Kannst also sagen, so bis 80 km/h warnen mich erst, wenn ich 5 km/h drüber bin und bei schnelleren Geschwindigkeiten warnen mich erst ab 10 km/h drüber oder so. Das kann man regeln. Und das ist also... möchte ich mal sagen, aktuell meine Lieblings-Navi-App, die heißt Here We Go.
Okay.
Okay.
Kostet nichts, blendet, glaube ich, ein bisschen Werbung ein. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich von der Werbung freikaufen kann. Soweit habe ich noch nicht geschaut. Aber bis jetzt finde ich die sehr, sehr überzeugend, muss ich sagen. Und ich habe auch in der Zielsuche, also ähnlich wie bei Google, auch wenn ich irgendwie den Namen eines Hotels irgendwie statt einer Adresse eingegeben habe, habe ich auch alles gefunden. Also der scheint da auch irgendwie auf sehr gute Datenquellen zurückzugreifen. Vielleicht greift er sogar auf die Google API zurück und hat einfach nur ein anderes Benutzerinterface dafür. Das kann ja auch sein.
Werde ich mal testen. Also womit ich bei Google momentan überhaupt nicht zufrieden bin, ist die Stauvorhersage.
Okay. Also
entweder hat mir Google auf meinen Strecken schon den wildesten Stau vorhergesagt, wo nie einer war, oder genau umgedreht. Und das genau Umgedrehte hat mich genau mal an den Tagen erwischt, wo ich es überhaupt nicht gebrauchen konnte.
Natürlich, wann auch sonst.
Eben, da gibt sich Google schon wirklich Mühe. Ja, mal gucken.
Naja.
Also bis jetzt bin ich mit Google eigentlich sehr zufrieden.
Also wie gesagt, ich bin von Google bis jetzt auch immer gut geleitet worden und eben auch Sperrungen oder Staus und so bin ich gut drumherum geleitet worden, aber das Here We Go fand ich jetzt eben nochmal einen Ticken hübscher. Und ganz ehrlich, dieser leichte Ding-Ding-Ding-Ton, wenn du so aus Unachtsamkeit ein paar km/h zu schnell fährst, den finde ich gar nicht so unpraktisch, weil wenn ich überlege, wie meine beiden letzten Strafzettel zustande gekommen sind.
Nee, das fehlt mir auch noch. Mir fehlt dann auch noch, ich meine, was ich bei Google extrem finde und rein theoretisch sollte das können, das funktioniert auch nicht immer, dass der dir anzeigt, wie viel km/h du da gerade fahren darfst. Das funktioniert mal, dann funktioniert es wieder nicht. Woran das liegt, keine Ahnung.
In Frankreich hat er das gefühlt auf allen Straßen schon. Ich weiß nicht, ob Deutschland da wieder hinterherhängt.
Ja, wahrscheinlich.
Also in Frankreich sehe ich diese maximal erlaubt. Also du hast ja unten links im Google, hast ja, wie viel du selber gerade fährst. Und dann zeigt er ja, glaube ich, drüber oder drunter, zeigt er an mit dem Verkehrszeichen, was du darfst. Mhm. Und in Frankreich macht er das gefühlt auf allen Straßen.
Okay. Ich war schon lange nicht mehr in Frankreich.
Und wenn, dann mit dem TGV.
Ja, eben.
Genau. Man sollte mal gucken, wenn man im TGV sitzt, auf dieser Strecke, wo er parallel zur A4 fährt, mal eine Google-Navigation starten, ob der dann direkt deinen Führerschein einfach gleich locht, wenn er so sieht, so 330 statt 130.
Und an 3 Mautstellen nicht bezahlt, ja.
Was ich auch lustig finde, ich habe gestern mal meine Zeitachse auf Google angeschaut, weil ich war gestern mit dem Fahrrad in Straßburg unterwegs und wollte einfach mal gucken. Ich war mir schon so sicher, es dürfte so eine Tour von 15 bis 20 Kilometern gewesen sein. Ich wollte einfach mal gucken, wie weit die Tour war. Und habe dann eben meinen Google-Zeitachsen-Standortverlauf, sowas habe ich heute gemacht, angeworfen. Und dann hat er mir also sehr schön dargestellt, wo ich lang gefahren bin. Und das waren dann insgesamt, ja, so wie ich es geschätzt habe, so um die 17 Kilometer, glaube ich, rum. Und davon 1,5 Kilometer hat er erkannt, dass ich Fahrrad gefahren bin und den Rest zu ziemlich gleichen Teilen Auto und Motorrad, aber auch mit Fahrradgeschwindigkeiten. Ich weiß nicht, wie der da drauf kommt. Vielleicht noch am ehesten, wenn ich jetzt auf den Radwegen, die parallel zu einer Straße gefahren bin, wenn ich da zufällig, es war ja Einkaufsverkehr samstags, da zufällig die Durchschnittsgeschwindigkeit der Autos ziemlich gut getroffen habe, dass er mich deswegen vielleicht den Autos zugeordnet hat. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber ansonsten...
Das erinnert mich so
vor an... Vor allen Dingen dieser fliegende Fahrzeugwechsel mitten auf der Strecke. So, was meint er eigentlich, was ich im Rucksack alles dabei habe? Ne?
Aber das erinnert mich so an meinen letzten Besuch bei der Dekra, als ich für mein Auto die grüne Umweltplakette haben wollte und der Prüfer, der nur meinen Fahrzeugschein nahm, brauchen jetzt eine Umweltplakette für ein Moped? Nein, Auto. Ich hätte noch auf Rasenmäher getippt, aber gut, auch gern für ein Auto.
Das hat, Zeug... Hat er dein Auto schlecht motorisiert genannt?
Anscheinend, ja. Ja, komm, mit so unter einem Liter Motor.
Sagen Sie, darf der schon Benzin oder kriegt der noch Milch?
Apfelsaft. Zuckerfrei.
Ja, wegen Kolbenkaries.
Ne? Genau.
Kolbenkaries, ich glaube, ich habe einen Sendungstitel.
Vor allem ist ein schöner Cliffhanger, kommt erst zum Schluss. Ehrlich.
Wie, zum Schluss? Schon ins Ende? Obwohl.
Hey, wir sind bei 2 Stunden schon, also wie lange wollen wir die Leute eigentlich noch quälen?
Das stimmt, und wir brauchen ja auch noch Themen, um uns mal wieder zusammenzusetzen.
Genau.
Vielleicht nicht gerade wieder erst in 9 bis 10 Monaten. Ich glaube, die letzte Stammtisch müsste ungefähr dieses Alter haben, wenn ich mich recht erinnere.
Das könnte sein, ja.
Können auch gern mal eine Live-Aufnahme machen. Ab wann hat der Brasseur wieder geöffnet?
Wir können auch mal irgendwie eine Live-Aufnahme so aus einem Auto heraus, so auf irgendeiner Fahrt. Genau. Oh ja. Wir treffen uns mal so im Baden-Württembergischen und fahren die Bertha Benz Memorial Route, also diese angebliche Fahrstrecke, die damals hier Frau Benz mit dem allerersten Auto der Welt gefahren ist, nach und kommentieren sie live.
Oh ja.
Ja.
Okay.
Müssen wir nur noch mal ein Wochenende finden, wo es bei uns allen dreien passt. Das ist ja bei den schönen regelmäßigen Montags- bis Freitags Arbeitszeiten, die wir Kraftfahrer so haben, kein Problem.
Du, also wenn die Schule läuft, habe ich in der Regel nur Montags bis Freitags im Moment, aber ja. Oder auch nicht.
Schauen wir mal. Ja, oder auch nicht, genau. Und ich meine, ich hatte bis vorgestern hatte ich auch noch heute das ganze Wochenende frei und jetzt habe ich nachher trotzdem noch diese 3-Stunden-Fahrt, weil das ist ein junger Mann mit verschiedensten besonderen Bedürfnissen, der bekommt eben eine gewisse Anzahl von Heimfahrten von dem Wohnheim, in dem er lebt, zur Familie pro Jahr bezahlt. Mhm. Mit uns, und das Problem ist bei ihm, der steigt nur beim Kollegen G und bei mir ein. Und damit meine ich nicht, dass er bei anderen ungern einsteigt, sondern er steigt nur bei Kollegen G und bei mir ins Auto. Also da kann jeder andere noch so liebe Mensch kommen, sich auf den Kopf stellen und mit dem Hintern Nüsse knacken. Er steigt bei Kollegen G und bei mir ein. Und da Kollege G ihn gestern Morgen schon abgeholt hat an seinem eigentlich freien Tag, dachte ich mir, dann tue ich ihm den Gefallen und fahre ihn wieder zurück.
Und wie wäre es mit so einem folierten Motorradhelm, wo eure Gesichter einfach drauf sind?
Das weiß ich nicht. Also, man soll die Leute nicht unterschätzen.
Und dann weißt du, so ein Soundboard, wo ihr einfach Texte einspricht. Er muss immer nur drücken, hallo, wie geht's? Ja,
wenn es die Gesprächsthemen wären, aber er pennt ja eh die ganze Strecke.
Okay.
Es wäre vollkommen belanglos, wer da am Steuer sitzt, solange der Mensch ordentlich fährt. Da findet keine Kommunikation statt.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal hier zum Ende langsamer.
Mhm. Gut.
Ja.
Schön, wenn ihr bis jetzt noch zugehört habt.
Ja.
gerne auch mal wieder. Und ich verspreche jetzt gar nicht erst wieder, dass ich versuche, die Krümelschublade regelmäßiger zu bebröseln, weil wir alle wissen, wie gut es bei den letzten Malen, wo ich das versprochen habe, geklappt hat. Also es kommt hier irgendwann auch mal eine Folge 30, da bin ich mir relativ sicher.
Vielleicht und, überhole ich dich vorher noch.
Das ist sehr wahrscheinlich bei dem Output, den du momentan hast.
Welchen?
Ja, also verglichen mit meinem. Mein ehemaliges Format, da wurde mir die Domain abgekauft, als ich die aufgegeben hatte, hier vom Brombeerfalter. Da befindet sich jetzt tatsächlich ein Blog über irgendwelche Schmetterlingsthemen drauf. Finde ich sehr, sehr nett.
Wie passend.
Ja, die kommen auch durch die Gegend.
So sieht's aus.
Also vorher hat Daniel sie mitgenommen auf der Frontscheibe und jetzt sind sie allein unterwegs.
Sie sind so groß und dürfen alleine.
Was ich übrigens auch nicht wusste, wenn wir gerade bei niedlichen Tieren sind. Ich habe neulich ein Eichhörnchen bei uns gesehen, so ein rotes, das so ein Textilarbeitshandschuh mit sich mitschleppte, den es wohl gefunden hatte irgendwo. Und ich habe jetzt mal genauer geschaut. Also Eichhörnchen bauen sich tatsächlich richtig hier schön ausgepolsterte Nester mit hier mit nettem Polstermaterial, was die finden. Ich nehme mal an, dass dieser vermutlich relativ weiche Arbeitshandschuh dazu gedient hat, weil Nahrung war es bestimmt keine.
Oh, kommt drauf an, vielleicht war es ein Vegetarier.
Oder er hat das Ding so als Tragetasche für Nüsse genommen, dass er die jeden Nuss nicht einzeln tragen muss, sondern gemerkt, dass er dann die Nüsse in den Arbeitshandschuh stopft und dann den Arbeitshandschuh hinter sich herzieht. Wer weiß das schon so richtig? Es sah auf jeden Fall sehr niedlich aus, weil dieser Arbeitshandschuh ungefähr die Größe des Eichhörnchens hatte.
Und in diesem Sinne, mit diesem Kopfkino, wünschen wir noch einen schönen Sonntag.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.